Wir hatten die Bedienungsanleitung übersetzt.
Ich höre dich hier.
Hast du gesagt, du hörst mich nicht?
Ja, doch.
Hab ich gesagt, du sollst die Musik schon abfahren?
Nein.
Ich hab das gesagt.
Aber wann?
Ja, war's.
Eben.
Ach so. Ja. Aber hast du nicht gesagt, immer wenn Konstanze Musik abfährt, dann muss Konstanze vorher anmoderieren?
Ja, ich dachte, weil du schon so ein bisschen beschäftigt warst.
Ach so, da hast du gedacht, ihr unterstützt mich mal in der Suche nach dem Eingangssignal.
So ist das.
Danke.
Bitte.
Herzlich willkommen zur Chaos Radio Lounge 122. Heute ist dabei Lady Konstanze.
Hallo.
Der Frank.
Na, guten Abend.
Und der Thorsten.
Guten Tag.
Ich dachte, du sagst jetzt nichts. Das Thema heute ist der Bundestrojaner. Und wie immer, wenn so ein Ding irgendwie nur, also so das Thema eines Chaosradios nur aus einem einzigen Wort besteht, stelle ich die Frage, meint ihr das schon? Meint ihr, das reicht für 3 Stunden?
Na guck mal, es hat mehrere Silben. So.
Mhm. Warte mal. Bundestrojaner.
Ne?
5.
Genau. Reicht mindestens für 3 Stunden, oder?
Stimmt.
Gut. Naja, es hat sich auch einfach eine ziemlich breite Debatte in den letzten Wochen gebildet. Da können wir eine Menge drüber reden.
Du könntest vor allen Dingen eine Menge direkter ins Mikrofon sprechen.
Oh, okay, das wäre super. Ich tun.
Du kannst jetzt auch so ein bisschen dann so drehen, dass du trotzdem noch in die Richtung gucken kannst, in die du bisher geguckt hast.
Sollen wir das okay.
So, Thorsten, komm mal vom Klavier weg, sag mal.
Ja, also ich denke, wir können hier heute nicht nur drüber reden, wir können auch drüber ranten und ja. Denken auch, dass da genug Leute draußen zuhören, die hier anrufen und uns auch fleißig was erzählen.
Genau, und wir schenken natürlich Cocktails aus, die ganze Sendung über.
Ja.
Eigentlich bräuchten wir noch so eine Schubidu-Show-Treppe, ne?
Nee, Schubidu-Show-Treppe ist nicht. Die Musik bleibt mehr so mellow.
Ja, aber das ist doch, da möchte man doch jetzt eigentlich.
Achso, du meinst, der
sich um Verstand gesoffen hat.
Achso, ich dachte, du wolltest dein Röckchen anziehen und den.
Nein, da muss jetzt ein großer Entertainer die Showtreppe runterkommen und sagen: Guten Abend.
Ja, mit Lackschuhen.
Genau.
Mit
Lackschuhen. Barfuß oder Lackschuhe? Alles oder nicht?
Na gut. Wir reden trotzdem mal über den Bundestrojaner heute.
Ich singe derweil ein bisschen im Hintergrund.
Genau, sing ein bisschen im Hintergrund, Holgi. Gib dem Mann mal ein Bier, bitte. Gut, also der.
Bier?
Da steht irgendwas von nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, keine Drogen, Mobiltelefon aus, Fenster nicht öffnen, nicht denken und.
Darunter steht noch in klein mit Kuli Fresse halten.
Ja, genau. Ja, klare Dienstanweisung ist doch ja. Super, oder?
Können wir denn jetzt mal über den Bundestrojaner reden, wenn es hier schon kein Bier gibt?
Also der Bundestrojaner, worum geht's da? Im Kern geht es darum, dass die Sicherheitsbehörden, nachdem sie die Kryptodebatte verloren haben, also ursprünglich wollten sie ja gerne in unsere Verschlüsselungssysteme reinschauen können, beziehungsweise eine Pflicht dazu haben, für den Bürger seinen Schlüssel zu hinterlegen oder zu übergeben, wenn die Ermittlungsbehörden den haben wollen. Den haben sie ja verloren. Es gab dann die Leitlinien bzw. Die Eckpfeiler deutscher Kryptopolitik, die darauf hinauslaufen, dass jeder hier verschlüsseln kann, so wie er will und ihm niemand da reinreden kann. Und so in den paar Jahren seitdem hatten die Ermittlungsbehörden nach eigener Aussage nicht so richtig viele Probleme mit verschlüsselten Festplatten oder verschlüsselten Kommunikationsmedien.
Weil es keiner benutzt hat.
Oder? Weil es relativ wenig Leute benutzt haben. Mhm. Mittlerweile wird es halt immer mehr Standard. So Vista kommt jetzt irgendwie zumindest in der Nicht-Kindergarten-Version schon mit einer Festplattenverschlüsselung und Festplattenverschlüsselungsprogramme sind billig geworden. E-Mail-Verschlüsselung sind die meisten E-Mail-Clients integriert und so weiter. Also halt, das heißt also, der Grad an Normalverschlüsselung nimmt halt einfach zu und deswegen haben sie da mittlerweile so langsam ein Problem. Mir hat vor 2 Jahren mal ein relativ hochrangiger Mitarbeiter eines Landeskriminalamts erzählt, dass sie genau das, was sie jetzt tun, nämlich zu versuchen, das Recht zu bekommen, auf den Computer des Benutzers einsteigen zu dürfen, um da die Daten zu kriegen, bevor sie oder wenn sie nicht verschlüsselt sind, dass genau das ihr Plan ist. Also, dass sie das sozusagen als letzte Möglichkeit sehen, bei, wie sie halt immer so schön sagen, halt Schwerstkriminalität oder dergleichen Dingen mehr. Terrorismus ist ja immer so ein beliebtes Schlagwort dabei. An die Informationen zu kommen, die halt auf den Computern von irgendwelchen Übeltätern gespeichert sind. Und da sie halt bei Beschlagnahme von Computern, so sagen sie zumindest, häufiger nicht so viel Glück haben, wollen sie halt jetzt online darauf gucken. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Es entstand da relativ schnell das Schlagwort vom Bundestrojaner, also einem trojanischen Pferd, das von Staats wegen halt auf den Computer von Verdächtigen geschmuggelt wird. Thorsten, vielleicht kannst du kurz mal so Trojaner erklären, was damit genau gemeint ist?
Naja, Trojaner, also ich meine, an Sachen Computer-Trojaner, da gibt es natürlich, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann man nicht sagen, da fängt die Grenze an, da fängt Trojaner an oder so. Grundsätzlich ist bezeichnet man mit so einem Trojanern eben Software, die man sich unwissentlich installiert. Das heißt, man installiert sich eventuell irgendein neues Spiel und denkt, man kann das jetzt schön spielen. In Wirklichkeit ist es ein Trojaner, weil das kann außer dieses Spiel anzuzeigen auch noch ein paar Sachen mehr. Zum Beispiel eben Hintertüren aufreißen für Angreifer oder ja Schnüffler, wie auch immer. Das mal ganz grob gesagt. Man glaubt, sich etwas zu installieren, was man kennt. Trojaner kommen halt auch auf die Platte, wenn man die nicht wissentlich installiert, zum Beispiel einfach durch schlecht ausgebildete Menschen, die E-Mail-Anhänge ausführen und so weiter oder irgendwelche Sicherheitslücken in der Software, die benutzt wird im Betriebssystem, im Webbrowser, dass es eben so weit kommt, dass Software aus dem Netz runtergeladen wird und sich heimlich unbemerkt installiert.
Also der Begriff kommt ja vom trojanischen Pferd aus der griechischen Sage, wer war es eigentlich? Die Spartaner waren es, ja?
Ich recherchiere das schnell. Und dann genau.
Gut, also die Geschichte war
jedenfalls... Wir müssten aber die Spartaner gewesen sein, die Troja belagert haben.
Genau, wollte Troja erobern und hat denen halt ein Holzpferd voller Soldaten vor die Stadt gestellt und sie waren so neugierig, dass sie es irgendwie reingeholt haben. Und dann sind nachts die Soldaten rausgesprungen und haben die Tore aufgemacht. Also sozusagen der Begriff wird verwendet für etwas, was anders aussieht, als das sein eigentlicher Inhalt ist.
Und eigentlich weicht der Begriff Computer-Trojaner in diesem Fall ja auch ganz konkret davon ab, weil Die es hatten waren, damals
es
ja.
Waren, es waren die Griechen.
Die, ja, die Griechen.
sind die Griechen.
Ach, die Spartaner waren ja schon bei 300 draufgegangen. Ne? Genau.
Würde ich mich jetzt also auf noch dünneres Eis begeben als vorhin, wenn ich da jetzt noch mit diskutieren würde. Aber ich glaube, es war so, ja.
Gut. Okay, anyway, wir haben also mit einem Computerprogramm zu tun, was irgendwie mehr Dinge tut, als es eigentlich tun sollte.
Aber unbemerkt im Gegensatz zu dem Trojaner, der da früher installiert wurde.
Ja. So, nun haben wir also den Salat. Das heißt also, die Ermittlungsbehörden sagen, wir müssen, weil irgendwie die bösen Terroristen und die bösen Schwerkriminellen und die benutzen jetzt auch alle Computer und wir müssen da mithalten. Und wenn man sie gewähren lässt, führt es halt im Zweifel dazu, dass sie dann irgendwann nicht nur die Telefone, sondern auch nicht nur die Computer, sondern auch die Telefone und irgendwie den Videorekorder und was sonst noch so am Netz hängt, irgendwie zugreifen wollen. Und was wir eigentlich mit euch mal am Anfang diskutieren wollten, war die Frage, haltet ihr das denn eigentlich für gerechtfertigt? Also findet ihr so von einem so persönlichen Sicherheitsgefühl, dass es ein gerechtfertigter Eingriff ist? Entschuldigung, zur Erklärung. Hier auf dem, dem Fernseher läuft gerade die Reklame für Troja, den Film. Ja. Anyway, also was wir von euch wissen wollen, ist, haltet ihr so einen Angriff mit einem Trojaner für gerechtfertigt? Findet ihr, dass das BKA auf dem Computer von Verdächtigen rumschnüffeln können sollte online? Oder findet ihr das nicht?
0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline und ihr seid eingeladen anzurufen, die Frage zu beantworten. Für wie gerechtfertigt haltet ihr das eigentlich?
Ja.
Chaosradio 100, verzeihung, ihr hört Chaosradio 122, hier auf Jazzradio Berlin, auf Fritz, also hier Fritz und auf Fritz, immer am letzten Mittwoch im Monat das Chaosradio, heute ist es Ausgabe 122 und das Thema ist der Bundestrojaner und wir haben euch eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, die Frage zu beantworten, ob ihr es überhaupt für sinnfällig haltet, für gerechtfertigt haltet, dass die Bundesregierung, beziehungsweise, wie nennt sich das, Berechtigte?
BKA. Behörden und Organisationen Sicherheitsaufgaben? Ach nee, das waren die anderen.
Nein, man muss da schon grundsätzlich unterscheiden, wo die Forderung jetzt nach dem Bundestrojaner ist, zunächst fürs BKA, also für unsere normalen polizeilichen Ermittlungsbehörden. Für die Geheimdienste sieht ja die Rechtslage für den Bundestrojaner anders aus.
Ja, da glauben sie ja zumindest, dass sie schon dürfen, ne?
Ja, genau. Ja. Ergibt sich ja auch aus der Antwort von der aktuellen Bundestagsanfrage. Außerdem gibt es noch Nordrhein-Westfalen, die haben ja eigens ein Gesetz geschaffen, um ihren Geheimdienst in die Lage zu bringen.
Nordrhein-Westfalen hat einen eigenen Geheimdienst?
Einen eigenen Verfassungsschutz.
Okay.
Ja, wir haben, wenn man mal zusammenrechnet, haben wir 16 Geheimdienste plus BND plus militärischer Abschirmdienst.
Ich dachte, es gäbe irgendwie dann so das Landesnachrichtendienst Nordrhein-Westfalen. Also ein bisschen
vielleicht gibt es den auch, wir wissen noch nicht davon.
Genau. Als Tarnorganisation. 0331 70 97 110. Namens Michael.
Ja, hallo.
Hallo. Unter welchen Umständen würdest du denn so einen Bundestrojaner zulassen?
Überhaupt nicht.
Warum denn nicht?
Ja, weil er kriminell ist.
Na, aber.
Hausfriedensbruch.
Und die Terroristen?
Ja, welche Terroristen? Also, ich sehe hier keine Terroristen.
Na, die sind ja auch im Internet, die verstecken sich da.
Ja, sicherlich. Mal die Festplatte hochheben. Vielleicht liegen sie da drunter.
Und was ist mit den ganzen Kinderpornografiehändlern?
Ach ja, das beliebte Totschlagargument.
Ja.
Also du siehst irgendwie da auch keine Rechtfertigung. So, warum eigentlich?
Nee, absolut nicht. Hat nichts mit Demokratie zu tun, ganz einfach.
Okay.
Der Staat hat den Bürger zu dienen, nicht umgekehrt. Naja, der Staat sind immer noch die Bürger.
Und wenn
der
Staat die Politik
nicht, die man seinen eigenen Bürgern nicht mehr vertraut, dann ist das halt ein Problem der Politik, aber nicht des Bürgers.
Naja, aber die Bürger wählen ja die Politiker. Also es ist ja, ne, also 70% der Deutschen, 70% ja du, aber die Mehrheit, das ist eben Demokratie. Keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Also 70% dieser Bevölkerung wollen doch, dass diese Regierung uns so regiert, wie sie uns regiert, sagt die Regierung.
Ja, das sagt die Regierung, ja.
Ja, die,
wenn ich entsprechende Umfrage in Auftrag gebe, dann wird die auch so ausfallen.
Naja, nee, das ist ja das Wahlergebnis.
Also die Kernfrage ist ja am Ende...
Ja, dann sollte man jetzt mal eine Umfrage machen, ob die Bevölkerung jetzt im Moment auch so toll zufrieden ist mit der Regierung.
Naja, gut,
ob also sich das einbalsamieren lassen hat von diesem super Aufschwung, den wir angeblich haben und alles super halala und toll und Arbeitsplätze entstehen angeblich, weiß nur nicht wo.
Na, wahrscheinlich beim PKA. Ja. Also die interessante Frage ist ja, die Polizei hat ja auch unter normalen Umständen schon relativ weitgehende Befugnisse, halt in das Leben des Bürgers einzugreifen, wenn sie das halt für nötig hält, um die Sicherheit irgendwie der größeren Mehrzahl der Bürger zu schützen. So. Also zum Beispiel kann sie eine normale Hausdurchsuchung durchführen. Was wären denn für dich...
Das ist ja dann eigentlich immerhin mit richterlichem Beschluss.
Das wäre ja beim
machen wollen, das ist ja ohne irgendwelchen Beschluss.
Nee, beim Bundestrojaner...
Irgendwo im Hintertürchen, hinter irgendwelchen geschlossenen Türen, so geheim ausgekungelt, sagen, ach, da werden wir jetzt mal ein bisschen versuchen einzudringen.
Also beim Bundestrojaner sagen sie zumindest auch, wollen sie einen richterlichen Beschluss einführen. Also dass sie sozusagen für eine heimliche Online-Durchsuchung halten... richterlichen Beschluss oder zumindest...
Ja, aber bei der regulären Hausdurchsuchung müssen sie den dir vor die Nase halten. Dann kannst du den dir erstmal durchlesen und dann können sie deine Bude durchforsten.
Ja, das
aber da irgendein Richter, den du nicht kennst, von dem du nicht hörst, sagt, ja, könnt ihr machen, hat im Zweifelsfall wahrscheinlich ja keine Ahnung von der Materie und um sich nicht viel Arbeit zu machen, sagt er eben ja. Auch nicht, um sich eventuell Probleme dann vielleicht... von irgendeiner höheren Stelle.
Also für dich ist sozusagen dieser Heimlichkeitsaspekt ist ein wesentlicher Grund, das abzulehnen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber da gibt es ja nun auch andere Ermittlungsmethoden. Es gibt ja zum Beispiel, wenn du an verdeckte Ermittler denkst, die werden dir ja auch nicht bekannt, wenn Personen dich ausspionieren.
Tja, das ist sicherlich ebenfalls ein Problem, aber da muss man dann auch wieder an anderer Stelle ansetzen. Hm. Und sicherlich gibt es einen anderen Grundinhalt die verdeckten Ermittler können sicherlich halt hier oder da eben nützliche Vorarbeit leisten, aber letztendlich muss sich ja dann halt der Staat doch irgendwann zu erkennen geben.
Also das auch
tut er aber nicht, wenn er ins Geheim auf dem Rechner versucht einzudringen.
Also für mich persönlich ist das eigentlich auch gibt es halt so zwei wirklich drastische Aspekte. Das eine ist halt die Heimlichkeit, also dass sie halt einfach so Stasi-Methoden verwenden wollen, um halt also dass man halt einfach nicht mitbekommt, dass die Daten abhandengekommen sind.
Irgendwie habe ich das dringende Gefühl, dass dieser jetzige Staat die Stasi noch perfektionieren will.
Naja, man müsste nur mal weiterdenken, wenn es die Stasi noch gäbe, die gleichen technischen Möglichkeiten hätte, wie wir heute haben, würde die Stasi sich wahrscheinlich auch dieser Möglichkeiten bedienen.
Naja, wir könnten ja auch in eine andere Richtung überlegen, wenn die DDR weiter existiert hätte, aber eben auf einem reformierten Kurs. Schließlich gab es ja da immerhin dann mal einen Regierungswechsel. Und dieses neue Forum und runder Tisch und so weiter.
Hat aber nicht funktioniert, wollte keiner haben. Ist doch Quatsch, darüber zu diskutieren, oder?
Das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Das ist
genau.
Die Beeinflussung von außen hier gekommen.
Nee, Michael, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Danke für deinen Anruf.
Diskutieren wir lieber nicht.
Oder ein andermal. Tschüss.
Ja, jetzt.
Ich glaube, wir haben nur Ablehnung. Hallo, Frank.
Hallo.
Was machst du da? Bastelst du gerade den Bundestrojaner zusammen?
Ja, so was ähnliches. Ich befülle gerade eine Tankstelle.
Entschuldigung, was?
Ich befülle gerade eine Tankstelle.
Du befüllst gerade eine Tankstelle?
Was man so macht, ne?
Genau. Und was machst du so abends? Ja, ich befülle Tankstellen.
Ja, muss ja auch meine Brötchen verdienen.
Entschuldigung, du befüllst die ab mit Benzin?
Mit Benzin und Diesel, genau.
Wahnsinn.
Ja, die ADR-Tanks und da muss ja immer mal was nachgefüllt werden, damit die Leute tanken können.
Ja, Mobiltelefonieren ist ja auch nur beim Tanken direkt selber verboten. Ne?
Naja,
das ist, glaube ich, auch der größte Schwachsinn, oder? Gibt's irgendeinen?
Das ist ja das Umgekehrte.
Ja, das könnte runterfallen, das Mobiltelefon, dann könnten Funken schlagen. Das ist der Hintergrund der Sache.
Es könnte runterfallen und einen Funken schlagen, verstehe.
Ja.
Na gut, okay. Was denkst du da zu diesem Bundestrojaner?
Ja, also ich bin da auch absolut dagegen, weil ich sag mal, da verlassen wir langsam den Boden des Rechtsstaates. Ne? Weil wenn der Staat von mir was wissen will, dann möchte ich das schon ganz gerne wissen, wenn sie bei mir was ausspielen oder auskundschaften wollen. Und wie ihr vorhin sagtet, mit verdeckten Ermittler. Das ist ja so, ne, die NPD konnte nicht verboten werden, weil verdeckte Ermittler eingesetzt wurden. Mhm. Also dürfte das ja dann auch recht unkräftig sein, sag ich mal. Mhm. Seine verdeckt ermittelten Daten.
Aber es wäre ja nicht so, dass sie den Boden des Rechtsstaates verlassen wollen, weil sie wollen sich ja natürlich eine gesetzliche Grundlage schaffen, wenn sie können.
Naja, sicher. Und ich halte das schon also für bedenklich, sag ich mal. Und ob so eine Sitzung vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen würde, da habe ich doch arge Zweifel.
Na, die haben wir natürlich auch.
Ja.
Das heißt, du kannst dir tatsächlich überhaupt keine Umstände vorstellen und die ganzen Buzzwords wie Terrorismus oder Kinderporn, die sind für dich nicht interessant.
Nee, naja, aber das heißt nicht interessant, sagen wir mal so. Kinderporn ist sicher, das ist natürlich, brauchen wir jetzt drüber reden, ne? Da kann man nur andere Möglichkeiten, um das rauszukriegen. Ne? Das wird ja im Internet nur oft nie noch angeboten eigentlich. Mhm. Und mit dem Terrorismus, das ist so eine Sache. Ich meine, es kommen mehr Leute durch Verkehrsunfälle in Deutschland um als durch Terrorismus. Ne? Das Autofahren wird auch nicht verboten. Mhm. Also, das wird auch viel benutzt, dieses Argument, sage ich mal so.
Okay, also du siehst da nicht wirklich Handlungsbedarf, ganz im Gegensatz zu unserem BKA-Chef, der ganz dringend diesen Bundestrojaner möchte.
Mit dem habt ihr diese Woche auch noch irgendwie konferiert. Oder?
Ja, das müsst ihr darüber nachher können auch mal, wir nachher nochmal genauer erzählen.
Berichten. Frank, besten Dank.
Ich zu danken.
Und viel Spaß beim Befüllen noch.
Ja, danke.
Okay. Und schön Handy festhalten, nicht runterfallen lassen.
Ja, okay.
Ich wollte übrigens jetzt jonglieren lernen und dann stelle ich mich immer auf den Tank und jongliere mit Feuersteinen. Mal gucken, was dann passiert. Hey! So. Namen Roland.
Ja, Namen. Also ich finde das Ding auch nicht gut. Es ist einfach nur Stasi-Methode und Totalüberwachung passt zur Kontenabfrage und Vorratsdatenspeicherung zu allem.
Was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, ist, es gibt 17 Millionen Leute in diesem Land, die sich an die Stasi noch aktiv erinnern können. Ja. Und eigentlich müsste doch ein Aufschrei durch mindestens diese 17, also durch mindestens diesen Teil der Bevölkerung gehen, wenn die hören, dass jetzt die konspirative Durchsuchung der Wohnung wieder eingeführt wird in einem demokratischen Rechtsstaat.
Oder? Ja, also, ich denke, dass ja den meisten überhaupt nicht bewusst ist, in welche starke Eingriffstiefe dieses Software-Tool hat. Also vielen ist ja gar nicht klar, was man mit so einem Trojaner machen kann. Und es gibt natürlich auch einen großen Teil der Bevölkerung, der nicht betroffen ist, weil er mit irgendwie Computern nicht viel am Hut hat.
Ich habe ja nichts zu verbergen.
Ja, genau.
Na gut, das hatten die Leute, die in deren Wohnungen eingebrochen wurde in der DDR auch nicht im Zweifelsfall. Und
doch. Lass doch mal bitte Roland erzählen,
ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ich würde dich gerne mal fragen, Roland.
Ja, nee, also ich denke auch mal, die meisten Leute sind einfach desinteressiert. Also denen geht das am Arsch vorbei einfach. Ich habe nichts zu verbergen. Naja. Nee, ich wollte eigentlich noch eine Frage mit anhängen. Und zwar, dieser Bundestrojaner, wird denn der irgendwie betriebssystemabhängig sein oder ist das universeller Java-Code, was jedes Betriebssystem ausführen kann, oder ist das irgendwie so eine niedrige Netzwerkprotokollschicht, die dann einfach sagt, frage jeden Sektor der Festplatte ab oder?
Entschuldigung, ich stell mir gerade vor, wie das so ein auf jeder Plattform ausführbarer Java-Code ist und hier beim RBB praktisch auf jedem Rechner als erstes eine Fehlermeldung aufspringt und sagt, Sie haben hier keine JRE installiert. Das geht genau, alles nicht. Ja.
Wie soll denn das Ding funktionieren?
Ja, also einen plattformübergreifenden Trojaner wird es da so einfach mal definitiv nicht geben. Das ist ganz klar. Also es gibt so viele verschiedene Betriebssysteme, sehr viele freie Betriebssysteme. Die müssen da schon individuell angepasst und entwickelt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man einen hat und alle damit kompromittieren könnte.
Es ist ja auch so, wenn es den ultimativen Trojaner geben würde, der würde schon einfach mal eingesetzt werden. Den gibt es natürlich nicht.
Also was so dem zu entnehmen ist, was in der Presse zu lesen ist und aus den Aussagen von Ländern, wo solche Systeme schon eingesetzt werden, ist es so, dass da eher so eine Art Toolkit entwickelt wird, was halt benutzt werden kann, verschiedene Angriffswege benutzen kann, die wiederum auf die verschiedenen Betriebssysteme abgestimmt sind und die dann auch jeweils aktuell gehalten werden müssen. Das heißt also, wo der Staat dann halt einfach auch relativ viel Geld und Wissen aufwenden muss, um so ein Angriffswerkzeug halt auf dem Stand der Technik zu halten und gegen die normal eingeführten Schutzmittel beziehungsweise die Schutzmittel, die halt auf dem Rechner des Verdächtigen angewendet werden, halt irgendwie zu wappnen. Und da gibt es halt Dutzende verschiedene Angriffsmethoden. Also es wird halt nicht den Bundestrojaner geben, auch wenn der Begriff halt so schön plakativ benutzbar ist.
Wäre das theoretisch möglich, den, sagen wir mal, heimlich auf die Startseite von Google einzubauen, sodass sich den automatisch jeder runterlädt?
Naja, hey, du kannst alles Mögliche irgendwo auf eine Webseite packen. Das Problem ist da in dem Moment der User, wenn er sich das ganze Ding runterlädt und installiert.
Also, dass da eben halt keine Meldung aufpoppt, die werden alle abgeblockt.
Irgendwie. Naja, ich meine, wenn du einen Webbrowser benutzt, der irgendwelche Schwachstellen hat, ja, dann kann man sowas eventuell hinkriegen, dass das eben clientseitig ja, ausgenutzt wird, diese Schwachstelle, und sich dann irgendeine Software installiert. Das passiert doch häufig. Ich meine, das ist halt ja gerade so Werbezeug, das sind ja letztlich auch irgendwie eine Art von Trojaner, die dann noch weitere Features zu deinem Browser hinzufügen, die du eigentlich gar nicht willst. Aber grundsätzlich ist es nicht möglich. Das, wie gesagt, kann man eventuell ausnutzen, wenn es clientseitige Schwachstellen gibt.
Danke, Roland.
Okay, danke auch.
Ja. Gute Nacht, tschüss. Wir machen Nachrichten.
Fritz präsentiert Gwen Stefani. Auf Sweet Escape Tour am 14. September im Velodrom Berlin. Karten jetzt überall, wo es Karten gibt. Gwen Stefani live.
Fritz.
Und das hört man.
Um 22:30.
Fritz. Info.
Nachrichten.
Mit Grisha Sedelke.
Das iranische Staatsfernsehen hatte Aufnahmen einer britischen Soldatin und ihrer ebenfalls festgehaltenen Kameraden ausgestrahlt. Die britische Regierung bezeichnete die Ausstrahlung der Aufnahmen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel. Premierminister Blair sagte, die iranische Führung müsse begreifen, dass sie sich in völliger Isolation befinde. Satellitenbilder belegen nach Ansichten des britischen Verteidigungsministeriums, dass die Marineangehörigen nicht in iranische Gewässer eingedrungen sind. US-Präsident Bush hat dem russischen Präsidenten Putin Gespräche über den umstrittenen Raketenschutzschild angeboten. Er sei bereit, Russlands über Details des Abwehrsystems zu informieren. Das teilte die russische Regierung mit. Putin habe seinerseits dem US-Präsidenten die Bedenken Russlands gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen dargelegt. Die tschechische Regierung hat inzwischen die Aufnahme offizieller Verhandlungen mit den USA über den Aufbau des umstrittenen Raketenabwehrsystems angekündigt. Die Spitzengespräche der Großen Koalition zum Thema Mindestlöhne sind beendet. Nach der Runde im Kanzleramt gab es keine Erklärung, da Vertraulichkeit vereinbart worden war. Damit blieb offen, ob sich Union und SPD in den koalitionsinternen Dauerkonflikt angenähert haben. Die SPD will gesetzliche Mindestlöhne für weitere Branchen durchsetzen und über das Entsendegesetz regeln. Die Union lehnt verbindliche Mindestlöhne entschieden ab. Zum Sport Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Test-Länderspiel gegen Dänemark mit 0:1 verloren. Und Basketball. Cup-Verteidiger Alba Berlin ist im Viertelfinale des deutschen Basketballpokals ausgeschieden. Alba unterlag 69:74 bei Rheinenergie Köln.
Wetter.
In der Nacht gibt es ein paar Wolken, regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen gehen runter auf 6 bis 1 Grad. Am Tag wird es wieder sonnig, allerdings kommen mehr Wolken dazu und vereinzelt kann es auch mal regnen. Das Ganze bei maximal 17 Grad.
Verkehr.
Der Verkehr auf Fritz. A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring. Zwischen Cäsar und Wollin ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Dort brennt derzeit ein Auto. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Fahrt.
Danke, Grischer. 411.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue.
Communique Number 140, 9th.
Was war das denn?
Och, das war wohl der nächste Song in der Playlist.
Du musst das ins Mikrofon sagen, damit jeder weiß, dass du es warst. Komma, Bürschchen.
Ich war's nicht.
Was ist denn jetzt los? herzlich willkommen zum Chaos Radio 122. Was war das, was wir da gerade gehört haben?
Das war aus der Playlist ein Podcast.
Oh ja, so ein Podcast. Ja. wollen wir mal tanzen gehen?
Ich bin als DJ nicht so geübt.
Ja, ich hab da, ja.
Du meinst Haare schütteln heute?
Haare schütteln, Heatbangen, wie wir Rocker sagen.
Ach, ihr habt doch alle gar keine Haare.
Heat, was? Also wenn ich mir das angucke, was bei Frank da oben aus dem T-Shirt kommt. Hier wird Chaos Radio 122. Es geht um den Bundestrojaner und die Frage nach wie vor, findet ihr es gut oder findet ihr es schlecht? Und falls ihr es gut findet, unter welchen Umständen findet ihr es denn gut? Und wir haben tatsächlich jemanden, der es gut findet. Christopher.
Ja, hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Also ich bin eigentlich sonst durchaus ein bisschen anarchistisch veranlagt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du bist genau der Christopher, von dem ich jetzt nicht erwartet hätte, dass er sagt, er findet den Bundestrojaner gut.
Genau, aber lass mich mal...
Du bist ein Troll.
Nee, und zwar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier um die Bekämpfung von Gewaltkriminalität oder organisierten Verbrechen geht. Mhm. Und das heißt, das sind für mich Dinge, ich finde, man muss sich wirklich mal überlegen, was jeder Fall von Gewalt bedeutet für einen einzelnen Menschen, für das Schicksal, für die Psyche von einem Menschen. Also ich denke, jedes einzelne Gewaltverbrechen ist ein tiefer Einschnitt ins Leben. Also zum Glück bin ich davon noch nicht betroffen. Aber wenn ich mir das vorstelle, und dann wäge ich einfach ab. Und dann würde ich mir sagen, also wenn man einfach sozusagen Menschen dadurch retten kann, also das heißt, selbst wenn man vielleicht 1000 oder ein paar tausend Computer durchforstet und dadurch sozusagen die Psyche eines Menschen retten kann vor traumatischen Erfahrungen, dann würde ich sagen, dann wäre ich sozusagen bereit, dass man meinen Computer dafür durchforstet.
Mhm. Ist ja interessant. Ich finde den Ansatz natürlich ein bisschen totalitaristisch. Weil
ja, aber ich finde, die Voraussetzung ist natürlich, dass wir unserer Demokratie noch einigermaßen vertrauen. Also dass wir sagen.
Okay, also die nehmen wir mal ein konkretes Beispiel aus der Vergangenheit. Die Mautdaten. Ne? Das Mautdatengesetz wurde so verfasst, dass es explizit keinen Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf die Mautdaten geben sollte. Da hat sogar irgendwie damals der Innenminister, das war glaube ich noch Mr. Schilly, rumgetönt, also wir haben ja da alle Bedenken im Griff und so weiter und so fort. Ja, und nun wurde einfach dieses Gesetz dahingehend geändert, dass es halt einfach im Wesentlichen für alle Zwecke der Strafverfolgung problemlos möglich ist, auf diese Daten zuzugreifen.
Ja, aber ich.
Anderes Beispiel nochmal, zum Beispiel die Telefonüberwachung. Wie gerade irgendwie der Herr Dix, der Berliner Datenschutzbeauftragte, in seinem jüngsten Bericht publiziert hat, wurde die Telefonüberwachung von der Berliner Staatsanwaltschaft eingesetzt, um hinter jemand herzusteigen, der auf eBay Gebrauchtmöbel vertickt hat. So. Und auch die Telefonüberwachung wurde uns präsentiert. Also wir werden es nur anwenden, wenn es wirklich ganz schlimm ist, Menschenhandel mit Kinderporno und irgendwie Terrorismus verbunden, ja. Und also die Tendenz ist halt einfach, dass sobald irgendwie Strafverfolgungsbehörden irgendein Werkzeug haben, werden sie es halt einfach routinemäßig benutzen.
Weißt du, ich sag mir einfach, solange ich mein privates, persönliches Leben frei leben kann und was weiß ich, die Dinge, die ein normaler Mensch irgendwie zur Gestaltung seines Lebens, die Entscheidung, die er trifft, solange der Staat sich da vollkommen raushält, ist mir das persönlich eigentlich vollkommen egal, was der Staat über mich ausforscht.
Ja, das Problem ist nur, dass der Staat, wenn er auf deinen Rechner zugreifen kann, dann kannst du dich nicht mehr ganz normal entfalten. Also Bestandteil meines Lebens zum Beispiel ist es mit einigen Dingen, die diesem Staat passieren, ziemlich deutlich nicht einverstanden zu sein, was dagegen zu tun. Im Rahmen der demokratischen Grundordnung, aber wie wir mittlerweile auch wissen, irgendwie gibt es da auch einige Mitspieler in Deutschland auf Seiten der Behörden, die irgendwie nicht so gut finden. So.
Aber genau das
und Moment, lass mich mal ausreden.
Entschuldigung.
So. Und wenn jetzt der Staat in der Lage wäre, ohne größere Federlesens auf meiner Platte rumzustöbern, so wie er momentan ohne großes Federlesens dazu in der Lage ist, mein Telefon abzunehmen, meine E-Mail zu überwachen, dann könnte ich mein Leben einfach nicht mehr frei entfalten. Also für mich persönlich wäre zum Beispiel ein Trojanerangriff wesentlich schlimmer als eine Wohnraumüberwachung, weil irgendwie in meinem Schlafzimmer hört er mich genau schnarchen und irgendwie mit meinen Kindern reden, aber irgendwie...
Kein Sex.
Ja, mehrere Schlafzimmer.
Ach so.
Das ist doch im Prinzip so, als würde ich mich darüber kümmern, was die Oma von nebenan über nee, meinen
Moment.
Lebensstil sagt.
So, aber wenn sie mir auf der Festplatte rumstöbern, so, da ist irgendwie ein größerer Teil meines Lebens verankert und gespeichert. So. Ja, und das betrachte ich als tatsächlichen Eingriff, so wie es das Bundesverfassungsgericht definiert hat, in meine persönliche Lebensgestaltung. So, wenn ich nicht mehr Dinge auf meinem Computer speichern kann und nicht sicher sein kann, dass sie niemand anders sieht.
Weißt du, naja, das gehört einfach zu meiner ein bisschen anarchistischen Lebenshaltung, dass ich versuche, mir einfach zu sagen, es ist mir einfach scheißegal, was die anderen über mich denken. Solange die mich nicht deswegen terrorisieren oder einsperren.
Aber genau das werden sie ja tun, Christoph.
Aber das ist genau ja der Punkt, dass man sich sagt, vertrauen wir unserer Demokratie noch so weit, dass wir glauben, dass wir der Normalbürger seine Grundrechte behält, oder haben wir daran schon Zweifel? Weil das wäre im Prinzip der Punkt, um den es eigentlich geht, dass wir sagen, es ist nicht das Problem des Datenschutzes, sondern wir trauen unserem Staat eigentlich so wenig, dass wir fürchten, dass es morgen eine Diktatur ist, die uns elementare Menschenrechte beraubt. Das wäre ja eigentlich der Punkt, um den es dann geht.
Das Problem ist, glaube ich, noch nicht mal so sehr, dass der Staat oder die Behörden uns dieser Rechte berauben, sondern man beraubt sich dieser Rechte selbst. Wenn du jetzt vorhast, eine Opposition zu gründen, eine wie auch immer geartete, und dich dazu mit 10 anderen Gleichgesinnten triffst und ihr fangt an zu diskutieren, dann kann es durchaus passieren, dass irgendjemand da in eurer Runde sitzt und sagt, eigentlich müsste man den Bundesinnenminister erschießen. So. Alle verdrehen die Augen und das Thema ist gegessen, weil es einfach nur irgendeine wirre Äußerung im Suff oder sonst was ist. Wenn du jetzt aber davon ausgehen musst, dass du permanent abgehört wirst dabei, dann wirst du es zu so einem Zusammentreffen nicht mehr kommen lassen, weil du Angst haben musst, dass irgendwann mal Max Mütze im Suff sagt, er will den Bundesinnenminister erschießen. Weil dann hat nämlich derjenige, der euch abgehört hat, euch alle am Arsch und sagt euch ein und sagt, das ist eine Planung eines terroristischen Anschlags.
Wenn der Staat so abartig ist und so viele Daten sammelt, dann hat er ja, das ist ja letztendlich, stellt er sich damit ja selbst eine Falle. Weil, und das war ja letztendlich auch, denke ich, war am Ende auch ein Problem der Stasi. Wenn du so viel Daten erfasst, blickst du am Ende ja gar nicht mehr durch. Das heißt, diese Datenerfassung, die muss der Staat ja eigentlich von sich aus, der muss ja selektieren.
Also das Problem ist folgendes. Ich habe das schon mal ein bisschen extremer geäußert und habe da viel Dresche bekommen, aber ich glaube immer noch, dass ich dabei recht habe. Wo wir hinsteuern, ist eine Gesellschaft, die mit den multiplen Krisen, die auf uns zukommen, sei es Klimakatastrophe, sei es irgendwie Globalisierung und so weiter und so fort, einfach nicht mehr klarkommt, außer durch Repression. Und was wir gerade sehen momentan, ist, dass die Sicherheitsbehörden gezielt sich die Instrumente aufbauen, um, falls irgendwie mal irgendwie die braune Soße in den Ventilator fliegt, in der Lage zu sein, die Gesellschaft noch unter Kontrolle zu halten. Und dazu gehört, dass Kritiker selektiv und willkürlich bestraft werden können. Und wovon da viele Leute träumen und das sagen die für ihren Konferenzen auch öffentlich, ist ein semiautomatisches Strafsystem, wo halt irgendwie niemand mehr drauf gucken muss, wenn sie dich wegen irgendwie rot über die Ampel laufen mit der Überwachungskamera gefilmt haben. Und das ist der Staat, auf den wir zusteuern. Der wird halt immer noch demokratisch sein. Es wird halt immer noch ein gewähltes Parlament geben. Nur wird es halt einfach so sein, dass dein Bewegungsspielraum halt immer enger wird. Und der Bewegungsspielraum von Leuten, die irgendwas an diesem System auszusetzen haben, immer noch viel, viel enger wird. Und dieser Bundestrojaner ist nach meiner Ansicht tatsächlich nur ein Puzzlestein in diesem ganzen Spiel. Also die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ist noch so ein Puzzlestein. So, ne? Also wenn die Vorratsdatenspeicherung durchgeht, dann leben wir in einem Überwachungsstaat. Dann müssen wir nicht mehr damit sagen, da wird es einen Überwachungsstaat geben, sondern dann ist einfach mal, wer telefoniert mit wem und wer e-mailt mit wem, die ganze Zeit für alle Bürger ohne jegliche Ausnahme in den Datenbanken.
Verdachtsunabhängig.
Und die werden dann noch benutzt werden.
Ja, aber
und momentan ist es halt so, dass das Einzige, was noch zwischen uns und irgendwie tatsächlich einem Überwachungsstaat steht, ist das Bundesverfassungsgericht. Und das ist nicht viel.
Also ich sehe halt diesen Ansatz nicht, dass der Staat im Moment schon so weit ist, dass er normale Bürger im Prinzip bespitzelt, nur weil die eine Meinung haben, die nicht, sagen wir, irgendwie massenkonform ist.
Erzähl das mal Greenpeace.
Wie bitte?
Erzähl das mal Greenpeace. Also de facto ist es der Fall. Also ich meine, es ist sogar so, dass irgendwie wir hier verdeckte Ermittler von ausländischen Polizeibehörden in irgendwelchen Aktivistengruppen haben. Ja, also es ist,
du kannst ja zum Beispiel auch gerne mal den Leuten erzählen, die bei den Atomtransporten als Gegner dort irgendwo aufgegriffen werden oder mal mit deren Anwälten sprechen.
Was passiert denen?
Von Telefonüberwachung bis hin zu verdeckter Ermittlung, alles Mögliche, ja, weil sie einfach nur ein Grundrecht, was sie haben, nämlich das zu demonstrieren, benutzen.
Ja, weißt du, ich muss sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen ignorant, aber selbst das würde mich nicht stören, solange mich der Staat deswegen nicht, was weiß ich, einsperrt oder was macht, was mich wirklich...
Hast du jemals in einem privaten Gespräch zu einem Freund gesagt, das ist was etwas, was ich schon mal gesagt habe. Wenn ich irgendwann die Diagnose kriege, nur noch ein paar Monate zu leben zu haben, dann werde ich mich bewaffnen und dann werde ich losziehen und einige Leute mitnehmen. So, so hast du sowas jemals gesagt?
Nee, habe ich nicht gesagt. Aber nehmen wir mal an, ich hätte es gesagt. Also wenn der Staat alle diese Äußerungen aufzeichnen würde, dann hätte der doch selbst ein Problem, weil er im Prinzip mit dieser Informationsmasse, die könnte er ja gar nicht mehr auswerten, weil er nicht mehr unterscheiden kann, ob Hans Müller das aus gestern mit Ironie aus Spaß gesagt eben hat oder ob er es ernst meint.
Deswegen wird er halt erstmal einfach alle bestrafen.
Insofern.
Das ist der einfache Weg.
Aber dieser Ansatz ist doch nicht erkennbar.
Also ja, und den doch, sehe ich nicht. Ich meine, in Deutschland sind wir gerade so daran vorbeigeschrammt, dass irgendwie Leute verurteilt wurden dafür, dass sie durchgestrichene Hakenkreuze auf Armen getragen haben. Ja?
Wir haben eigentlich sogar noch krassere Beispiele. Denk doch mal an Murat Kurnaz und an Elmas. Das sind die klassischen Beispiele von Menschen, die nichts getan haben, aber die hatten ein paar schlechte Einträge in Datenbanken.
Moment mal, ich muss sagen, vielleicht bin ich da doch ein bisschen naiv, aber ich was über diesen Murat Kurnaz, letztendlich die Lebensgeschichte und in was für Kreisen er sich aufhält, das ist ja nun mal nicht das eigentlich, was ich... Also ich stelle mir
einfach... Du meinst, Leute sollten bestraft werden, weil sie die falschen Freunde haben? Nein,
aber es ist einfach so, es gibt Menschen... Die haben eine fragwürdige Lebensgeschichte und halten sich
die in Kreisen auf. Die inklusive Drogen, inklusive Diebstahl und Körperverletzung.
Und deshalb sollen dafür sie muss ich für Jahre Knast? Nach Guantanamo?
Nein, es ist aber einfach so, jemand, der sich in solchen Kreisen aufhält, den ist einfach das Risiko größer, dass er natürlich, der gehört doch zu dieser, im weitesten Sinne zu dieser...
Er soll in den Knast, weil er die falschen Freunde hat.
Nein, nicht in den Knast.
Nein, das ist das, was du sagst.
Nee, wenn ich mich aber einfach mit das ist, nehmen wir mal an, ich hätte schlechte Freunde.
Pass auf, ich kann ganz einfach machen. Du hast mir deine Telefonnummer und ich rufe dich von ein paar Telefonleitungen an, von denen du echt nicht angerufen werden solltest.
Ja.
So. Das geht ganz schnell. Dann schicke ich dir noch ein paar E-Mails und lege noch ein paar Spuren, die so aussehen, als wärst du auf den falschen Webseiten gewesen.
Dann würde ich sagen, ich fänd's angemessen, wenn jemand überprüfen würde, ob ich einfach so ein Kandidat bin.
Das ist bei Murat Kurnaz zum Beispiel gar nicht überprüft worden, sondern den haben sie direkt weggesperrt.
Genau.
Da hat niemand überhaupt nur irgendwas überprüft. Da haben sogar die Amis noch überprüft und sind zum Schluss gekommen, der Typ ist ungefährlich. Und die Deutschen haben gesagt,
den wollen wir nicht wieder haben.
Türke brauchen wir nicht.
Nach dem, was ich so gelesen habe, kann man ja, glaube ich, nicht einwandfrei sagen, dass Murat Kurnaz im Prinzip
im Zweifel für den Angeklagten, Christopher. Das ist ein wesentlicher Grundsatz, wenn nicht sogar der Grundsatz des Rechtsstaates.
Es geht ja nicht um eine Verurteilung, aber ich meine, wie soll
wie lang, Entschuldige, jetzt werde ich aber echt sauer. Ja. Wie lange darf denn jemand im Knast verrotten, bis es nicht einer Verurteilung oder einer Bestrafung gleichkommt? Nein, der Typ ist für Jahre weggesperrt worden, ohne irgendetwas, ohne dass irgendjemand geprüft oder verurteilt hat. Einfach nur, weil irgendwelche Geheimdienste oder was weiß ich was für Dienste...
Das lehne ich auch ab.
Ja, aber es passiert.
Das lehne ich vollkommen
es passiert
ab.
Und die Politiker, die eigentlich dafür verantwortlich wären, zu sagen, hey, Moment mal, hier ist Scheiße passiert, die sagen, das war doch alles völlig normal, war ja nur ein Türke.
Nee, ist nicht nur ein Türke, aber ich denke, er hat sich einfach in fragwürdigen Kreisen aufgehalten. Ja,
du kannst dir wahrscheinlich auch einfach nicht vorstellen, dass es genau dich treffen könnte, wie es ihn getroffen hat.
Also, Entschuldigung, dass ich laut wurde.
Ich denke mal, jeder normale Bürger, der sich irgendwie in einigermaßen normalen Kreisen
aufhält. Was ist denn für dich normal?
Also jedenfalls nicht einer, der sich unter Fundamentalisten aufhält.
Ja, ich meine, kann sein, dass es Journalisten trifft zum Beispiel, die irgendwie sich unter Fundamentalisten aufhalten müssen, weil ihr Job ist, da zu recherchieren. Das ist auch schon vorgekommen. Die hatten dann plötzlich irgendwie 4 Monate Telefonüberwachung am Hals und bekamen ihre E-Mails vorgelesen.
Oder deren
Anwälte. Jetzt haben sie dich, ne? Also der Grundsatz der Unschuldsvermutung, der halt damit halt irgendwie, also mit der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ausgehebelt wird, ist halt irgendwie bei dieser Trojaner-Geschichte, also da ist es noch viel krasser aus technischen Gründen. Wenn die versuchen, meinen Rechner anzugreifen, so in meinem Netzwerk sind noch irgendwie 4, 5 andere Rechner. So, und nicht nur meiner. So, und wenn sie das in einer Firma machen, da sind noch 20 andere Rechner. Nicht nur meiner. Und die werden dann halt bei der Gelegenheit auch mit angegriffen.
Ja, ich finde, ihr macht es euch jedenfalls ein bisschen einfacher. Ich sehe halt schon, dass der Staat einfach auch einen sehr schweren Job hat in der Hinsicht. Das betrachtet ihr nicht.
Es ist doch nicht so, dass irgendwie das BKA eine zahnlose Minke wäre und keine Methoden hätte. Also es ist ja so, dass die Ermittlungsbehörden hier in Deutschland alle Möglichkeiten haben. Sie haben personell die Möglichkeiten, sie haben sie auch technisch.
Ja, aber die organisierte Kriminalität, die rüstet ja auch auf. Und ich denke mir immer, wenn die organisierte Kriminalität eure Reden hören, die lachen sich einfach tot, die bedanken sich einfach bei euch.
Naja, aber bloß, also klar ist doch, dass das Prinzip Menschen, die wollen, sich gegen so einen Bundestrojaner effektiv schützen können. Wer sich technisch aufrüstet, der wird nicht betroffen sein von diesem Bundestrojaner. Insofern ist organisierte Kriminalität natürlich kein Argument, weil wer sich ernsthaft mit den Techniken auseinandersetzt, der wird sich schützen können. Insofern greift ja dieses ganze Konzept des Trojaners auch ins Leere.
Es geht ja bei allen Maßnahmen der Polizei letztlich darum, einfach den Verbrechern ihren Job einfach schwerer zu machen. Irgendwas muss die Polizei doch machen.
Ja, das ist aber nicht so, dass die Polizei noch keine Befugnisse hätte, im Gegenteil. Das ist halt, was wir halt sehen, ist, dass bei jeder einzelnen Maßnahme winken sie immer mit den Terroristen und den Schwerkriminellen und natürlich den Kinderpornografen. Und am Ende wird die Maßnahme so weit aufgebläht, dass sie gegen ungefähr alle eingesetzt wird, nur nicht mehr irgendwie gegen die Leute, für die sie angeblich gedacht war, weil die benutzen die Technologien schon lange nicht mehr, die dann halt damit verbunden sind.
Nicht nur das, wir sind ja auch nicht ein Land, wo vor Kriminellen nur so wimmelt. Wir haben eine seit vielen Jahren rückläufige Kriminalstatistik. Die gefühlte Kriminalität ist eine ganz andere Frage.
Ich weiß, dass da durchaus ein Unterschied ist, aber... Also ich muss sagen, ich gehöre halt zu den Glücklichen, die eben von Kriminalität noch nicht betroffen sind. Und insofern müsste ich es eigentlich lockerer sehen. Aber ich bin, glaube ich, einfach total froh, dass ich eben noch kein Opfer geworden bin. Und ich glaube, wenn ich das wäre, dann oder also Menschen, die einfach wirklich diesen Schaden erlitten haben, ich glaube, dass die das anders beurteilen. Weil wir sitzen hier so gemütlich rum und philosophieren so ein bisschen und sagen, ach, der Staat soll uns nicht mit diesem ganzen Überwachungsterror nerven und wir wollen nicht wieder so werden wie die DDR und Punkt. Aber ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass es eben nicht so einfach ist. Also mir persönlich tut es halt einfach nicht weh. Also es sind halt andere, gut, die haben vielleicht eine andere Wahrnehmung, die fühlen sich in ihrer freien Entfaltung der Persönlichkeit eingeschränkt. Mir, ich weiß nicht, wie gesagt, ich versuche einfach zu ignorieren, wenn andere mich einschränken wollen. Solange die mich nicht einsperren und wirklich mir direkt das Leben schwer machen, sage ich, Leute, ihr könnt mich mal, ich lebe mein Leben und...
Ja. Vermutlich bist du auch nicht unbedingt in der Minderheit hier in der Bundesrepublik. Also mir scheint schon, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die so denken wie du.
Ich wüsste ganz gerne, Christopher, woher du denn jetzt weißt, dass sie dich nicht morgen einsperren werden. Woher weißt du das?
Ich glaube, das ist von der Wahrscheinlichkeit statistisch gering. Und wenn es passieren würde, es passiert halt, was weiß ich, natürlich, es passiert wahrscheinlich von 500.000 Menschen oder von so und so viel tausend Menschen, passiert es halt einem, dass er irgendwo mal im Knast landet in Deutschland in Untersuchungshaft und verdächtigt wird. Aber ich glaube einfach, je mehr man im Prinzip ein sich selbst treues Leben führt, dass man auch, dass die Wahrscheinlichkeit einfach weiter sinkt. Das heißt, ich bin natürlich nicht 100% sicher verschont, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es mich trifft, ist statistisch halt relativ gering. Und dieses Restrisiko, das, ja, was soll man machen? Das muss man wahrscheinlich einfach in Kauf nehmen. In anderen Ländern...
Glaubst du denn nicht, dass sich dein Verhalten ändert, wenn du weißt, dass du sonst ein Risiko läufst?
Aber das, guck mal, das Leben ist doch voller Risiken.
Ich meine, die spezifische Frage ist folgende. Also wissenschaftlich belegt sind die Auswirkungen von Überwachung, dass die Leute ihr Verhalten an die von den Überwachern gewünschten Muster anpassen. Also ist zum Beispiel bei Kameraüberwachung ist das durchaus belegt und auch bei anderen Formen von Überwachung ist es so, dass die Leute halt anfangen, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, weil sie irgendwie implizit annehmen, dass sie überwacht werden.
Aber weißt du, ich kann mir doch einfach überlegen, will ich diese Unfreiheit der Überwachung in Kauf nehmen oder will ich dieses Risiko oder will ich das Risiko in Kauf nehmen, dass ich Opfer von Kriminalität werde?
Ja, aber dieses Risiko, Christopher, war doch aber vorgestern nicht höher, als es heute ist. Warum muss ich dann heute schwerere Geschütze auffahren? Aber
das eine Risiko tut mir nicht weh, während mir das andere sehr weh tut. Das ist es. Also einfach von meiner Empfindung. Mir tut es halt nicht weh, wenn ich über die Straße laufe und ich sehe da eine Kamera. Es tut mir aber weh, wenn die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, aber es tut mir verdammt weh, wenn ich Opfer von einem Überfall werde.
Mir fällt da das Beispiel mit dem Frosch ein, den man in ein Wasserglas setzt und dann erhöht man die Temperatur langsam und der Frosch wird es nicht merken, bis er tot ist.
Also ich meine, ich denke, absolute Freiheit gibt es einfach nicht. Also wenn ich einfach diese zwei Risiken wählen kann,
Aber es gibt doch keine absolute Sicherheit.
Also, nur nochmal, um auf dein Kriminalitätsargument zurückzukommen. Wenn diese Maßnahmen tatsächlich dazu dienen würden, die Kriminalität zu senken, dann müsste die Bundesregierung bzw. das Bundesinnenministerium ja auch keinerlei Scheu davor haben, dazu belegen und zu sagen, pass auf, guck mal, irgendwie mit der Telefonüberwachung haben wir letztes Jahr irgendwie diese und diese schweren Jungs gefangen und irgendwie mit irgendwie den und den Überwachungsmaßnahmen haben wir irgendwie letztes Jahr diese und jene Kriminalität verhindert und diese und jenen Übeltäter von der Straße geholt.
Ja, das ist natürlich nicht so einfach, Statistik.
Oh, doch, in den USA gibt es da eine wunderschöne Statistik, die kann man sogar klicken. Das FBI macht das sogar bis auf einzelne Fälle runter. Die haben offensichtlich gar kein Problem damit. Die können sagen, pass auf, in diesem Prozess haben wir mit den Beweisen aus der Telefonüberwachung den Prozess gewonnen. Der Junge ist jetzt 15 Jahre im Knast.
Ja,
so kann man da nachklicken. Mhm. In Deutschland hat die Bundesinnenministerkonferenz gesagt, und zwar mehrfach hintereinander, dass sie eine Auswertung dieser Art nicht wünscht, weil sonst die politische Unterstützung für die weitere Durchführung der Telefonüberwachung schwinden könnte.
Das ist das Problem. Das Problem ist im Prinzip, dass der Bevölkerung schmackhaft zu machen, ihr zu verkaufen.
Ja. Ich glaube, es ging gerade nicht um die Bevölkerung.
Es ging einfach darum, dass sie einfach sich weigern, zu belegen, dass diese Maßnahmen irgendeine Art von kriminalitätsreduzierendem Erfolg haben. Mhm. Weil wenn sie es nicht tun, müssten wir sogar deiner Logik nach, wenn sie sagen können, okay, wir führen diese Maßnahmen ein, wir probieren sie 5 Jahre aus, wir sehen, die Kriminalität, zumindest im Schwerstkriminalitätsbereich, wird dadurch nicht reduziert und wir haben dadurch nur sehr geringe Ermittlungserfolge. Aber wir schränken damit die Freiheit des Bürgers substanziell ein, müssten wir diese Maßnahmen ja theoretisch rückgängig machen.
Ja.
Das tun sie aber nicht, und zwar systematisch nicht, was eigentlich darauf hinweist, dass sie es nicht ehrlich spielen.
Das heißt, man muss gar nicht sagen müssten. Also eigentlich hat der Gesetzgeber eine Pflicht.
Stimmt, und sie ignorieren es, genau.
Ja. Also sie müssen nicht nur sagen, dass ihre Gesetze formell korrekt sind, sondern sie müssen auch sagen, ob sie inhaltlich den Zweck erfüllen, der mit dem Gesetz gemeint war.
Vor welches Gericht kann ich denn dann die Innenministerkonferenz zerren?
Tja, wenn wir das wüssten, wären wir schon da. Ja, wir müssen. Also worauf ich hinaus will, ist einfach der Punkt, lass dich nicht von dieser Argumentation, das hilft aber gegen die bösen Kriminellen, blenden. Was gegen böse Kriminelle hilft, ist mehr Polizeibeamte einstellen, die tatsächlich Ermittlungsarbeit machen. So, und wenn ich mir angucke, irgendwie, wie die heutzutage da sitzen, in ihren Wachen und da teilweise immer noch irgendwie Windows 95 PCs haben und nicht mal funktionierende Software haben, irgendwie, wenn in einigen Bundesländern die Polizei nicht mehr zum Einsatz ausrücken kann, weil sie kein Benzin mehr in den Autos hat. Ja, in Brandenburg ist es passiert. Dann frage ich mich, warum wird Geld für so einen Quatsch ausgegeben, der tatsächlich die Kriminalität kein Stück reduziert?
Und aber nicht wenig Geld. Warum gibt es dann aber bei öffentliche Firmen, die ja wirklich nur nach Kosten und Nutzen denken, warum gibt es bei Firmen so viele Kameras? Also ich meine, die wissen doch eigentlich, was sich rechnet.
Damit sie hinterher gucken können, welcher ihrer Mitarbeiter sie beklaut hat.
Das ist auch Versicherungstechnik.
Ja, ja, das ist eine Versicherung, ja.
Ja. Also an der Tanke, an der ich gearbeitet habe, da gab es Kameras und die gab es da nicht um irgendwie Kriminalität oder sonst was, sondern der Chef hat gesagt, glaub nicht, dass das ist wegen Überfällen, das ist, damit ich sehe, wenn du Zigaretten klaust. So, hat er klipp und klar gesagt. Und wenn ich sehe, dass du sitzt, während ein Kunde im Laden ist, schmeiße ich dich raus. So. Dafür waren die Kameras.
Klare Ansage.
Ja, habe ich auch nicht lange gearbeitet. Christopher, vielen Dank für diesen Mut.
Ja, gerne.
Gute Nacht.
Danke, tschüss.
Fritz.
Blue Moon.
Chaos Radio 122, der Bundestrojaner. Chaos Radio 122. Das Thema ist der Bundestrojaner. Wir haben noch jede Menge Leute in der Leitung, die auch was zu sagen wollen. Fangen wir an mit Yves?
Ja.
Ah, Yves. Das ist komplett komisch geschrieben, wie dein Name hier auf dem Bildschirm steht. Entschuldige. Hallo Yves.
Hallo.
Ich frage das jetzt jeden, den wir noch reinstellen in die Sendung. Du hast eben Christopher gehört, oder?
Genau.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Christopher absolut falsch liegt. Ich habe aber nicht die leiseste Ahnung, welches Argument ich präsentieren muss.
Aha, ich
um schon, ihn, ganz viele. Um ihn auf die, aber auch tatsächlich eins, wo Christopher hinterher hier anruft und sagt, jetzt habt ihr mich jetzt überzeugt.
Ja,
weil, ich kenne den, der ist nicht doof. Also intellektuell kann er das absolut nachvollziehen, was wir hier sagen. Aber wie kriegen wir das in sein Herz?
Ja, ich finde es halt sehr, sehr bedenklich, irgendwie so, wie einfach er mit Worten so wie Freiheit und so weiter umgeht. Weil ich denke mal, wenn man irgendwie sich vorstellt, wie Leute in China teilweise leben müssen, unter welcher Kontrolle die da stehen, was wir für ein wertvolles Gut haben, dass wir im Prinzip mehr oder weniger noch das tun und sagen dürfen, was wir wollen, ohne dafür direkt irgendwie in den Knast zu kommen.
Christopher geht auch davon aus, dass das in Zukunft auch so bleiben wird.
Ja, das Problem ist einfach, das ist immer so Stück für Stück, was man irgendwie so abgibt davon. Und was ich ganz wichtig auch finde, ist so der Gedanke, was die Privatsphäre eines Einzelnen wert ist dafür, bei dieser verdachtsunabhängigen Ermittlung, dass man dann mal unter vielen Tausend vielleicht irgendwie einen Treffer landet und da wirklich mal einen erwischt, ob es wirklich das wert ist, dass man viele wirklich unschuldige Leute dann derart irgendwie durchsuchen darf.
Also es ist natürlich keine verdachtsunabhängige Maßnahme der Bundestrojaner. Also er soll schon dann eingesetzt werden, wenn sie Verdächtige haben. Mhm. Also es ist nicht wie bei der Vorratsdatenspeicherung, dass einmal alles gespeichert wird, sondern sie werden da schon individualisiert vorgehen und also eine bestimmte Person, gegen die sie auch schon irgendwie was vorliegen haben, versuchen da irgendwie auszuschnüffeln.
Aber es ist ja immerhin immer noch so ein Stück von dem Ganzen dann, was passiert.
Mhm.
Und ich finde halt, man gibt immer mehr und mehr davon ab und irgendwann ist man dann auch in so einer Art Netz gefangen irgendwie durch diese ganzen Maßnahmen, die es da gibt zur Überwachung. Und
ja, aber du scheinst ja zu merken, aber andere Menschen merken nicht, dass wir uns schon auf diesem Weg befinden.
Was so darstellt, irgendwie ist das wirklich, was auch so bei uns verbreitet ist. Und so dieses, es wird schon gut gehen. Wir wissen zwar keine bessere Lösung, weil es steht ja nun mal außer Frage irgendwie, dass viele Dinge irgendwie, die nicht in Ordnung sind, halt sich auch so Techniken wie das Internet und so weiter zunutze machen. Nur wenn man dagegen halt kein Mittel weiß irgendwie so, dann ist es halt das, was jetzt der Staat auch macht, was ich finde. Es ist halt so blinder Aktionismus. Man ist halt hilflos, man muss irgendwas tun, aber man weiß nicht was.
Mhm.
Und so sehe ich das auch bei diesen ganzen vielen Sachen.
Der Chat.
Diese Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Man sammelt, man macht, man tut, aber man weiß auch noch nicht wirklich, wie man das alles nutzen soll.
Der Chat sagte, wahrscheinlich würde es helfen, wenn Christopher mal staatliche Ungerechtigkeit widerfährt.
Ja, es ist meistens so, wahrscheinlich erst, wenn man das, was man dann selbst nicht mehr hat, irgendwie auf einmal vermisst, dann weiß man halt, wie viel das wert war. Und solange ihm da nichts passiert ist in dieser Richtung, denke ich, wird er da auch weiter relativ blauäugig mit umgehen. Und meine Angst ist halt auch so ein bisschen, wie das Ganze durchgezogen werden soll, weil wenn man sich mal anschaut, was teilweise so wirklich als fachlich kompetent irgendwie bei den Entscheidern sitzt, dann kriege ich schon so ein bisschen Angst. Irgendwie so, die Wahlcomputer sind ja ein gutes Beispiel dafür.
Mhm.
Und wer weiß, wie die da so ein Ding überhaupt aufziehen. Und was ist, wenn auch so Source Code und so ein Zeugs davon in die falschen Hände dann gerät? Oder wenn die Teile verteilt sind?
Na, zu dem Quellcode hat sich ja der BKA-Chef Zierke jüngst im Bundestag bei diesem Expertengespräch geäußert. Er hat nämlich gesagt, dass dieser Quellcode natürlich gegenüber einem Richter dann offengelegt wird, damit der Richter sich dann diesen Quellcode ansehen
Und der Richter kompiliert sich das ganze Ding und macht wahrscheinlich irgendwie Unit-Tests, bis
kann er dann Richter, sagt, kann der Richter sich nicht dann kann der Richter sich nicht einen Gutachter dann bestellen?
Ja, na klar, kann er.
Weil das wird dann auch der Gutachter sein, den er immer bestellt, weil er ihn gut kennt, ne?
Naja, Zierke hat die Problematik, dass er ja beweisen muss für einen möglichen Bundestrojaner, dass dieser eben nur Daten ausgespäht hat und nicht etwa Daten auf diesem Rechner platziert oder manipuliert hat. Und deshalb hat er die Argumentation angebracht, dass er den Quellcode dann ja nachträglich offenlegt.
Ist doch eine tolle Idee.
Ja, würde uns auch einzigartige Möglichkeiten geben, die Methoden des BKA zu analysieren.
Naja, also, aber vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwie in einem extrem lustigen Gutachterstreit bei jedem einzelnen dieser Prozesse, weil natürlich irgendwie der Gutachter des Anwalts des Angeklagten wird natürlich irgendwie sagen, aber gucken Sie doch mal da. Da hätte doch irgendwie noch dieses passieren können und da hätten sie noch jene Funktion benutzen können.
Vor allen Dingen, wenn er einmal den Quellcode offenlegt, dann müssen sie danach ja einen neuen Trojaner schreiben.
Selbstverständlich.
Die haben doch nicht mehr alle. Die haben sie doch nicht mehr alle.
Ja, also was auch wiederum zeigt, dass der Herr Zierke, glaube ich, irgendwie sich von seinen Fachbeamten vielleicht nochmal beraten lassen sollte.
Das Problem, was ich da finde, ist bei den Fachberatungen, wenn man sich überlegt, was hier in den Umlauf geraten ist, zum Beispiel die biometrischen Pässe.
Da noch so ein Lieblingsprojekt von uns.
Man war wirklich da und hat da beraten, beziehungsweise ist überhaupt verstanden worden, was dahinter steckt. Weil das ist alles viel zu optimistisch immer angegangen. Also ich finde, man sollte bei dem leisesten Zweifel, dass sowas wirklich nach hinten losgehen kann, sagen, das machen wir nicht. Und das können wir nicht machen, weil das hat was mit Demokratie, mit unserer Freiheit und mit den höchsten Gütern, die wir haben, zu tun und das wird leichtfertig einfach aufs Spiel gesetzt.
Also bei den biometrischen Pässen wissen wir es mittlerweile, da war es einfach die Industrie, die halt genau diese Pässe halt gerne einführen wollte, um halt irgendwie da endlich mal ein Vorzeigeprojekt zu haben, im großen Maßstab und halt Geld zu verdienen. Und der Genosse Minister Schilly ist ja jetzt auch im Aufsichtsrat von so diversen dieser Firmen, was irgendwie, also hat halt den Schröder gemacht so, ne? Also was Schröder halt mit dem Erdgas macht, der Schilly halt mit der Sicherheitstechnologie.
Und Schröder hat ja schon den Müller gemacht, weil was Müller mit der Bundesnetzagentur gemacht hat,
dafür genau,
sitzt der jetzt auch im Vorstand der ARG.
Ja, genau.
Also ich finde, das Problem ist auch, so viele Gutachten, die es auch geben mag, wenn dann Entscheider irgendwie so vom Charakter, wie zum Beispiel des Herrn Schäuble sind, die dann irgendwie wirklichen Fakten auch mit Ignoranz begegnen. Nur weil sie halt denken, irgendwie damit bewegt man vielleicht doch noch irgendwas in die halbwegs richtige Richtung. Kollateralschaden hin oder her, das ignorieren wir einfach mal. Wir müssen ja auch irgendwie so ein bisschen was vorweisen können. Solange bringt das irgendwie nichts. Also ich finde es einfach bedenklich, irgendwie, wie schnell solche Entscheidungen da wirklich durchgehen und dass man nichts dagegen machen kann.
Ja, das Problem ist tatsächlich, dass der einzige Arbeitsnachweis, den ein Beamter bringen kann, und so gesehen sind unsere Politiker dann auch Beamte, ist die Verordnung. Ne?
Naja, also, vielleicht naja, sollte man
mal... Stell dir mal vor, du hast eine Legislaturperiode, in der passiert nichts. Da kein Geschwätz, keine tollen Ideen, die zu irgendwelchen Problemen führen und. Sondern das Land läuft einfach so weiter. Die halten das einfach nur auf Kurs und versuchen nicht, den Kurs zu ändern. Ja. Da heißt es doch hinterher, die haben ihren Job nicht gemacht. Das heißt, letztlich müssen die ja in Aktionismus verfallen.
Ja, genau.
Naja, es ist wahrscheinlich doch eher so, dass das Problem in der sich verändernden politischen Kultur auch liegt. De facto sehen wir eigentlich bei all diesen Maßnahmen, die wir seit dem 11. September gesehen haben, wir sehen keine Debatte mehr, jedenfalls keine inhaltliche mehr. Sondern es steht im Prinzip von vornherein fest, welches Ziel erreicht werden soll. Und wichtig ist im Prinzip nur noch, wie es auf der Bundespressekonferenz dann präsentiert wird, damit die richtigen Zeitungen die richtigen Buzzwords eben abdrucken. Also es geht nicht mehr wirklich um eine inhaltliche Debatte. In der Regel wird die erst nachher geführt und eigentlich auch nur noch mit der Opposition.
Was ich auch noch denke, ist um die Qualität dieser ganzen Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass wirklich jemand, der professionell in Anführungszeichen Internet oder neue Medien irgendwie nutzt, um halt solche Dinge zu planen, keine Maßnahmen trifft, um gegen sowas irgendwie gefeit zu sein. Also ich denke nicht, da schickt jemand in Klartext irgendwie an sein Adressbuch, hallo, morgen 10 Uhr, Bombe Karstadt weg oder so.
Große Revolution auf dem Alex.
Ja, genau. Wir stürzen den Staat oder
mit
sowas.
Mit Blut vergießen.
Also ich glaube, alle Handschuhe mit. Einfach irgendwie dann auch einen Sinn hat. Und es wird aber auch niemand von uns hier einschreiten, weil bei Autobahngebühren, das ist kein Ding. Da muss jeder zahlen und sagen, irgendwie, das finde ich nicht sinnvoll. Da gehe ich mal, wenn überhaupt, irgendwie auf die Straße. Ich meine, das machen ja auch die wenigsten noch, irgendwie mal wirklich auf die Straße zu gehen, wenn irgendwas nicht passt. Und,
nee, mittlerweile bloggen wir das alles.
Aber wer liest auch Blogs, wenn man sich das mal überlegt? Die meisten sind ja so... Die Internetnutzer, also die ich kenne, für die ist das Internet irgendwie besteht aus eBay, Google und das, was
Spiegel
die beiden
Online.
Wolfgangs irgendwie erzählen. Das wird dann auch so ganz, ganz leichtgläubig.
Echt? Du kennst Leute, die sich den Schwachsinn anhören, den die beiden Wolfgangs absondern?
Oh Gott.
Kennt ihr sie selber? Zugeben, ich habe es teilweise mir auch einfach mal angehört, nee. Irgendwie, weil ich fand es früher, ich kannte es halt, bevor ich so viel mit Computern und so
ja, zu tun hatte. Ja, aber
dann hat mal einen Exorzisten so bei der gekommen. Hand.
Das ist ungefähr so, wie Alfred Biolek beim Vergreisen im Fernsehen zuzugucken. Das ist auch nicht schön gewesen die letzten Jahre.
Es ist halt viel Müll, was dabei herumkommt. Und ich finde, das Problem ist dabei, dass die meisten, die wirklich nicht versiert sind und sich das anhören, das auch wirklich glauben. Die haben halt so ihr Wissen aus Computerbild und das, was die beiden Jungs da sagen.
Aber Computerbild geht sagt, ja noch.
Ich bin Wahlhelfer gewesen und das ist alles in Ordnung mit den Wahlcomputern und auch da wirklich alle Fakten der Kritikpunkte irgendwie ignoriert, dann sind das viele, die das einfach glauben. Und alles in allem glaube ich einfach auch, dass die Mehrheit nicht die fachliche Kompetenz hat, um zu sagen, ihr schmeißt da unser Steuergeld raus. Deswegen wird das halt geduldet, weil wirklich niemand überhaupt eine Ahnung hat, was hier passiert.
Inklusive der beiden Wolfgangs.
Inklusive den beiden Wolfgangs.
Ja, wenn hier irgendjemand eine Ahnung hat, was passiert, dann sind das ja sowieso nur wir.
Ich glaube zumindest, dass das ein kleiner Kreis ist. Und selbst da bezweifle ich auch noch, dass das wirklich auch überall die Motivation da ist, dann wirklich was zu bewegen. Weil ich kenne viele, die kritisch so einem Thema gegenüberstehen, dann aber auch sagen, ich alleine kann eh nichts bewegen. Und selbst wenn ich mich mit ein paar zusammentue, das wird ignoriert.
Ja, interessanterweise haben wir festgestellt, dass dem nicht so ist. Also ich meine jetzt gerade so bei diesen Bundestrojaner-Thema, haben wir doch irgendwie mit relativ wenigen Leuten schon doch relativ viel Aufmerksamkeit erzielen können. Was man schon sagen kann, ist, dass es halt wirklich ein Irrtum ist. Also wenn man sich tatsächlich hinsetzt und irgendwie anfängt, Dinge zu machen, kann man halt erstaunlich viel bewegen, wie wir so in den letzten Jahren doch eigentlich immer wieder gesehen haben. Da darf man sich einfach nicht irgendwie vorzeitig irgendwie verschüchtern lassen.
Also immerhin haben wir den Herrn BKA-Chef Zierke dazu gekriegt, dass er im Prinzip eine Ochsentour in den Medien machen musste, weil er war in den letzten zwei Wochen irgendwie mal bei allen Zeitungen und musste da Interviews absondern.
Gab es denn in irgendeinem der klassischen Medien eine ernstzunehmende kritische Berichterstattung?
Klassische Medien im Sinne von, Tagesschau oder so,
meinst du jetzt? Tagesschau, also was weiß ich, sowohl öffentlich-rechtlicher Rundfunk als auch süddeutsche FAZ und so.
Durchaus Thema, ja.
Ja? Ja, natürlich.
Also die haben es nicht bejubelt.
Nö. Ja. Okay. Wir hatten auch sehr viele Kontakte beim Chaos Computer Club jetzt, wo sich einfach Medienvertreter gemeldet haben und insbesondere über die technischen Hintergründe, also was tatsächlich möglich ist mit diesem sogenannten Bundestrojaner, sich erkundigen wollten. Also da gab es schon eine ganze Menge. Mhm. Also auch wirklich klassische Medien.
Okay. Entschuldigung, du wolltest gerade noch was fragen.
Achso, ja, was würdet ihr dann konkret vorschlagen, was jetzt so ein Einzelner machen kann, halt gegen diese Einführung des Bundestrainers, zumindest irgendwie seinen Unmut darüber auszudrücken? Also so als Beispiel, wenn ich jetzt überlege, ich gehe Montag zur Uni irgendwie und treffe da so die üblichen Verdächtigen bei uns aus dem Fachbereich, die alle sagen, ja, fürchterlich und finde ich nicht gut. So mehr als vielleicht mal eine Online-Petition unterschreiben, so wüsste ich ganz ehrlich auch nicht.
Also was durchaus irgendwie interessant ist, ist ein bisschen Abgeordnete informieren. Also man ist erstaunt darüber, wie gut die denn doch zuhören.
Mhm. So,
wenn sie mal jemand begegnen, der irgendwie tatsächlich von dem Fachgebiet, um das es ihm geht, irgendwie Ahnung hat und sie sachlich und unaufgeregt informiert, sind viele Abgeordnete sehr dankbar, weil sie einfach in der Regel nur gefilterte beziehungsweise halt irgendwie Medieninformationen bekommen und halt irgendwie Hintergrundinformationen zu komplexeren Themen halt einfach nie in einer Art und Weise aufbereitet bekommen, dass sie die auch verstehen können. Wir haben es halt leider häufig mit Fraktionszwang zu tun, also gerade bei Gesetzen ist es halt immer ein bisschen schwierig, also da muss man halt schon relativ viele Abgeordnete bearbeiten. Was sicherlich auch hilft, ist zu sehen, ob man tatsächlich Medienkontakte aufbaut bzw. findet. Briefe schreiben auch an Medien, also Leserbriefe schreiben, ist durchaus irgendwie eine Sache, die man machen kann.
Naja, man hat noch mehr Möglichkeiten. Also die Kosten heute an ziemlich viele Menschen seine Meinung zu bringen, gehen gegen null. Also sich einen Blog irgendwo hinzusetzen oder eben auch eine normale Website-Homepage ist sehr einfach. Also man kann seine Meinung einfach sagen. Potenziell an die ganze Welt.
Also was ich immer sehr wichtig finde, ist halt mit normalen Leuten reden. Also so mit Leuten, wo es halt immer so ein bisschen schwerfällt, denen halt diese Themenkomplexe nahe zu bringen. In der Regel ist es sehr lehrreich, einfach zu sehen, was diese Leute meinen. Also es gibt halt wirklich viele Leute, die so denken wie Christopher. Und man kann sich daran halt auch einfach sein eigenes Bild einfach ein bisschen mehr präzisieren, weil man neigt halt in der Regel schon dazu, in so einer Binnenrealität zu leben, wo man halt einfach so diese, die Normalbürger in Anführungszeichen halt aus Selbstschutzgründen nicht mehr so richtig wahrnimmt. Man muss aber sich damit einfach auseinandersetzen. So.
Ja. Yves.
Ja.
Danke.
Danke auch.
Ciao. Tschüss. Wir haben jede Menge Anrufer. Lange nicht mehr so viele Anrufer gehabt wie beim Thema Bundestrojaner. Finde ich ganz interessant. Schön. Also es scheint doch mehr Leute zu betreffen oder betroffen zu machen, als man sich vorher so gedacht hat. Wir schalten live nach Gelsenkirchen. Hallo, Patrick.
Direkt vorhin in der Nähe, in Duisburg.
Patrick, Essen ist fertig.
Jo.
Wo hören uns die Leute denn alle überall?
In Gelsenkirchen.
Ja, ich höre einen Livestream.
Ah, den Stream.
Das ist ja schön.
Der funktioniert?
Ja, natürlich.
Mit dem Wahnsinn. Dafür funktioniert die Webcam nicht.
Ja, die haben wir auch nicht wir gemacht, im Gegensatz zu dem Stream.
Ignoriere die einfach mal und sag, was du sagen wolltest.
Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich bin da jetzt auch eher Laie, aber ich wollte fragen, ob man nicht das Verhalten eines solchen Bundestrojaners in einem
für den Verfassungsschutz dann sehr attraktiven Honeypot eigentlich analysieren könnte, um dann Rückschlüsse zu ziehen.
Was heißt das, was du da gerade gesagt hast?
Ja, das heißt im Endeffekt, dass man ein System, das im Netzwerk eigentlich keine Funktion hat, hinstellt und dem Zugriff ins Internet verschafft, also einfach Router, portsfrei würde ich sagen, und da lässt man dann Applikationen drauflaufen, also Programme. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man dann Webserver drauflaufen.
Ich versuche das jetzt mal in doof.
Also in Holger, ich versuche das Bahnhöfe in die Luft, damit die auf einen
In Holger Kleinisch zu übersetzen. Mit anderen Worten, du stellst einen Rechner hin, der einzig und allein dazu da ist, diesen Bundestrojaner anzulocken, ihm aber garantiert keine verwertbaren Informationen gibt, aber Hauptsache, du hast den Bundestrojaner, dann kannst du ihn auseinandernehmen und gucken, wie er geht.
Ja, ob man das im Prinzip machen könnte, um nachzuvollziehen, wie man sich dagegen am besten schützen kann.
Also ich schätze mal, das Problem wird sein, irgendwie den so zu konstruieren, dass man da, also dass sie einen wirklich ernst nehmen, aber wenn man halt so die größte Bombenbastel-Library im Internet baut.
Ja, dann kommen die schon an irgendwann. Dann kann man diesen Honeypot auch betreiben. Ich meine, dass sie diesen Trojaner individuell einsetzen wollen und nicht irgendwelche aktuellen Schwachstellen im Betriebssystem ausnutzen und da Würmer losschicken und erstmal alle infizieren.
Sie können die nur individualisiert einsetzen.
Das ist genau der Punkt. Also, dass da die Leute anfangen, die Netze wild abzuscannen und irgendwann auf deinen Honeypot stoßen und sagen, da installieren wir den jetzt. Also, das halte ich für nicht so besonders realistisch. Also allerdings, es ist letztlich doch nur eine Frage der Zeit, bis so dieser Trojaner, wenn es ihn denn gibt in dieser Form, auf irgendeinem Rechner landet und dort entdeckt wird von jemandem, der da ein bisschen Ahnung von hat. Was meinst du, wie schnell dieses Ding irgendwo veröffentlicht ist und wie viele Hacker sich Conteste da ausdenken, um dieses Ding auseinander zu pflücken, die Funktionalität nachzuvollziehen und eventuell selbst Schwachstellen in der Implementierung dieses Trojaners zu finden?
Dazu hat sich aber der BKA-Chef nochmal ganz konkret geäußert. Erstmal hat er postuliert, dass Schwachstellen in dem Bundestrojaner gar nicht vorkommen.
Die sind ausgeschlossen.
Jawohl, Programmierfehler würden seine Spezialexperten keinesfalls machen. Und außerdem hat er natürlich zu Protokoll gegeben, dass es keine eigene Verbreitungsroutine für diesen Trojaner geben wird. Und außerdem wird dieser Bundestrojaner ein Datum zur Selbstauflösung haben.
Ja. Hey, cool. This tape will self-destruct in 5 seconds.
Super. Ja, also ich meine, also ein interessanter Aspekt ist halt, was natürlich immer wieder diskutiert wurde, war die Frage, ob der Staat nicht an irgendeinem Punkt hingeht und die Hersteller von irgendwie weit verbreiteter Software, Stichwort zum Beispiel das Elster-Programm zur Steuer, zur Abgabe der elektronischen Steuererklärung, ob man da nicht halt tatsächlich mal irgendwie mehr oder minder Schwachstellen einbaut, die halt es relativ einfach machen, dann den Bundestrojaner dazu initiieren. Ich denke mir mal, so zum Beispiel bei der Elster-Software würde ich dann doch irgendwie schon mal nachgucken wollen, weil mittlerweile muss die ja wirklich fast jeder verwenden, der irgendwie Steuererklärungen abgibt. Also so als Gewerbetreibender musst du halt deine Steuererklärung ja mittlerweile elektronisch mit dieser schlechten Software abgeben.
Das macht mein Steuerberater.
Ja, das gute Risiko, einen Steuerberater zu delegieren.
Darin sehe ich eigentlich das Risiko, dass das Gesetz am Anfang greift, dass wirklich versucht wird, individuell darauf eingegangen zu werden, dass man Leute versucht aufzuspüren, die sich wirklich verdächtig verhalten, und dass dann irgendwann gesagt wird, okay, jetzt finden wir nicht mehr genügend Leute, die sind einfach up-to-date, die wissen, wie sie sich dagegen wehren können, wir kommen nicht dahinter. Was können wir sonst noch mit dem Programm machen? Jetzt haben wir die rechtliche Grundlage, Online-Durchsuchungen durchzuführen. Was haben wir noch für Möglichkeiten, außer diese Zielgruppe des organisierten Verbrechen und Terrorismus? Und da ist ja wieder der Einbruch in die Privatsphäre, den ich dann auch eher negativ bewerten würde.
Naja, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich diesen Bundestrojaner auf größeren Mengen Computer loslassen, ist wohl sehr gering, weil sie tatsächlich einen Verdachtsmoment gegen eine Person haben, dann müssen sie ziemlich viel wissen über das Computersystem dieser Person und dann müssen sie diese Schadsoftware anpassen an den Rechner, den der benutzt oder die Rechner.
Wie soll der erstmal auf den Rechner kommen? Der muss da irgendwie hin, und was ist, wenn der Anwender eine Firewall hat und sein System patcht regelmäßig und immer die aktuellsten Browser-Versionen und Software benutzt?
Ja gut, ich meine, wir wissen, dass es irgendwie...
Dann treten sie ihm die Tür ein und nehmen den Computer mit.
Naja, wenn sie das tun würden, wird ja in Ordnung.
Die treten die Tür ein und werden einen USB-Stick platzieren.
Genau.
Also ich meine, gut, also wir wissen, dass es im geheimdienstlichen Bereich gibt es Absprachen zwischen den Herstellern und den Geheimdiensten für genau solche Sachen. Also da werden halt in richtigen Komitees, sondern Vulnerability-Komitees, Absprachen darüber getroffen, dass bestimmte Fehler erst nach einer bestimmten Zeit behoben werden von den Herstellern. Also da gehen die Geheimdienste hin und sagen, pass auf Jungs, wir wissen, dass ihr irgendwie gerade an diesem und jenem Patch arbeitet, könnt ihr bitte den nochmal 6 Monate liegen lassen, weil wir wollen damit gerade dieses und jenes oder also irgendwas tun. Und in der Regel sind dann halt irgendwie so die großen Systemhersteller da auch sozusagen willens, irgendwie so einem großen staatlichen Kunden halt zuzuhören. Und so ähnlich könnte das halt auch irgendwie in Deutschland funktionieren, dass halt einfach die Softwarehersteller sagen, beziehungsweise vom Staat angesprochen werden, nicht mal eine Hintertür einzubauen, weil die Software ist einfach scheiße und die geht die ganze Zeit kaputt und hat lauernd Löcher und muss gepatcht werden. Und alles, was es nötig ist, um halt irgendwie so einen Trojaner einschleusen zu können, ist im Zweifel halt ein Loch mal eben ein paar Monate ungepatcht zu lassen, weil es ohnehin niemand weiß. So, also wenn der Hersteller das Loch selber gefunden hat oder vielleicht sogar der Dienst das Loch selber gefunden hat, und nicht gepatcht wird, dann kann es halt benutzt werden. So.
Ist davon auszugehen, dass der Dienst das Loch findet, bevor es irgendwelche weltweit im Zweifelsfall irgendeinen Hacker findet, klar, und veröffentlicht?
Natürlich. Sie können sie auch einfach abkaufen.
Also es gibt einen großen Markt für solche Löcher, also die werden halt gehandelt. Also wenn du halt jetzt losgehst und sagst, du hast irgendwie einen Zero-Day-Exploit für Internet Explorer, der halt irgendwie auf den aktuellen System läuft, kann irgendwas gerade der Marktkurs ist, aber irgendwie so 10.000, 20.000 Dollar kriegst du dafür schon. Und dafür
von wem?
Wer auch immer.
Vom Käufer.
Vom Käufer, genau. Okay.
Der also Käufer. Es muss nicht unbedingt ein Geheimdienst sein. Mhm. Also es ist natürlich auch ein großer Markt für Wirtschaftsspionage.
Okay. Ja, und auch einfache Sicherheitsfirmen, die sich dann damit profilieren wollen. Also die sagen irgendwie hier, wir haben den und den gefunden und haben halt, teilweise haben die nur geringe eigene Research-Abteilungen, die solche Fehler finden, sondern die kaufen die halt einfach dazu.
Ja, eine dicke Börse eben.
Mhm. Und also so kann es halt natürlich auch einfach für den Start laufen. Der kann halt einfach losgehen, solche Fehler sich kaufen, dem Hersteller Bescheid sagen, so pass auf, den Bug irgendwie lässt du mal irgendwie 6 Monate ungepatcht. Wenn ihn zwischendurch jemand findet, nochmal zufällig, okay, kannst du ihn natürlich patchen, da können wir jetzt nichts gegen tun. Aber in der Regel ist es halt so, dass solche Sachen dann halt einfach lange offen bleiben. So gerade in großen Routern oder TK-Anlagen und dergleichen Dingen, die halt ohnehin selten gepatcht werden, ist soweit gang und gäbe. Und so könnte natürlich dann ein Start auch operieren.
Die Problematik besteht halt immer darin, dass zum einen die Bundesregierung immer sagt, ja, uns ist die IT-Sicherheit, die liegt uns ja wirklich am Herzen, da wollen wir alles tun. Und auch gerade der BSI-Präsident Helmbrecht hat in derselben Veranstaltung, in der Zierke ja diesen Bundestrojaner vehement gefordert hat, hat er über IT-Sicherheit gesprochen und darüber, wie man eben Computersysteme besser gestaltet, sicherer. Und wie wichtig diese Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein. Also das sind halt zwei Strategien, die gegeneinander laufen.
Begreift er das? Also sagt er das wieder besseres Wissen? Oder?
Na, Helmbrecht ist natürlich ein Experte. Zierke ist jemand, der sich natürlich technisch nicht versteht, worüber da redet, hat man auch deutlich gemerkt, wieder in allen Interviews auch.
Also der glaubt wirklich, da fällt irgendwo aus irgendeinem Computer was raus, was er unmittelbar als Ermittlungshilfe
benutzen kann. Ja, und er glaubt auch, dass also der Bundestrojaner fehlerfrei sei. Und also da war er fest von überzeugt.
Das ist der Chef des Bundeskriminalamts, der höchsten Polizeibehörde.
Ja, er ist ein Ermittler und kein Informatiker.
Kein Software-Ingenieur.
Ja, bin ich auch nicht.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, ist da natürlich in einer blöden Situation, weil sie sind halt eigentlich dafür zuständig, halt die IT der Bundesrepublik Deutschland sicher zu machen, aber sie sind halt eine dem Innenministerium unterstellte Behörde. So. Und das ist halt einfach sozusagen der Design-Bug an dieser Behörde, dass sie halt dem Innenministerium unterstellt ist. Weswegen sich dann halt der Chef des BSI auch nur hinstellen kann und sagen kann, wie wichtig die IT-Sicherheit ist, der kann sich da halt nicht hinstellen und sagen, also Bundestrojaner, irgendwie habt ihr ja wohl nicht alle, das geht dann halt einfach quasi seine Abhängigkeiten da nicht. Ne?
Offiziell wollten der Chef vom BSI und der Chef vom BKA auch gar nicht gemeinsam bei diesem Gespräch.
Das ist doch mal was, einfach mal ein Interview mit beiden. Das wäre mal was für die Kollegen hier im Tagesfolgen. Macht mal ein Interview mit beiden und konfrontiert den einen mit dem, was der andere sagt, ohne dass der eine es weiß.
Das ist doch hinzukriegen.
Ja, ist doch hinzukriegen.
Einfach mal mit dem BKA telefonieren und danach mit dem BSI. Helmbrecht ist ja einfach jemand, der darüber Bescheid weiß.
Ja, dann soll er es sagen. Dann soll er den Schneid verdammt nochmal haben, sich dahinzustellen und zu sagen, mein Dienstherr baut gerade eine riesengroße Scheiße. Mhm. Und wenn es ihn den Job kostet, dann kostet es ihn den Job. Naja. Den Mumm müsste man vielleicht mal haben.
Ja, den müsste man haben, aber dann ist man vielleicht nicht Chef vom BSI.
Das, ja, das kann natürlich sein. Ich meine, es sagt sich natürlich auch leicht, wenn man nicht selber in der Situation ist. Ja. Aber was ist dann der Mann wert?
Das ist halt immer die Abwägung, irgendwie, wie viel kannst du, Gutes kannst du in der Position tatsächlich noch tun, wenn du halt irgendwie gelegentlich Kröten schluckst.
Die Frage ist, wie dick die Kröte ist, die du da schluckst mit diesem Ding. Ne?
Das war die Frage.
Wir machen Nachrichten. Patrick, vielen Dank. Ja,
okay.
Gute Nacht. Tschüss.
Diesen Song und diesen Song und diesen Song. Könnt ihr bald live hören, denn wir haben die passende Band dazu. Fritz präsentiert My Chemical Romance. My Chemical Romance. Freitag, 6. April, ab 20 Uhr in der Columbia-Halle Berlin.
Mehr Infos fritz.de.
My Chemical Romance live.
Fritz.
Und das hört man.
Um 11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Grisha Sedelke.
Das iranische Staatsfernsehen hatte Aufnahmen einer britischen Soldatin und ihrer ebenfalls festgehaltenen Kameraden ausgestrahlt. Die britische Regierung bezeichnete die Ausstrahlung der Aufnahmen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel. Premierminister Blair sagte, die iranische Führung müsse begreifen, dass sie sich in völliger Isolation befindet. Satellitenbilder belegen nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums, dass die Marineangehörigen nicht in iranische Gewässer eingedrungen sind. US-Präsident Bush hat dem russischen Präsidenten Putin Gespräche über den umstrittenen Raketenschutzschild angeboten. Er sei bereit, Russlands über Details des Abwehrsystems zu informieren. Das teilte die russische Regierung mit. Putin habe seinerseits dem US-Präsidenten die Bedenken Russlands gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen dargelegt. Die Spitzengespräche der Großen Koalition zum Thema Mindestlöhne sind beendet. Nach der Runde im Kanzleramt gab es keine Erklärung, da Vertraulichkeit vereinbart worden war. Damit blieb offen, ob sich Union und SPD in dem koalitionsinternen Dauerkonflikt angenähert haben. Die SPD will gesetzliche Mindestlöhne für weitere Branchen durchsetzen und über das Entsendungsgesetz regeln. Die Union lehnt verbindliche Mindestlöhne entschieden ab. Zum Sport Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Testländerspiel gegen Dänemark mit 0:1 verloren. Und Basketball. Cup-Verteidiger Alba Berlin ist im Viertelfinale des deutschen Basketballpokals ausgeschieden. Alba unterlag 69:74 bei Rhein-Energie Köln.
Wetter.
In der Nacht gibt es ein paar Wolken, regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 1 Grad runter. Am Tag wird es wieder sonnig, allerdings kommen mehr Wolken durchs Sendegebiet und vereinzelt kann es auch mal regnen. Das Ganze bei maximal 17 Grad.
Verkehr.
Der Verkehr auf Fritz A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Frankfurt-Oder Mitte und dem Grenzübergang Frankfurt-Oder gibt es Stau. Das Steuern liegt derzeit bei Kilometer 57. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt. Machst du da?
Wer das Stauende findet, darf es behalten.
Genau.
23.33 Uhr. Vielen Dank, Grisha.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon.
Chaos Radio 122, der Bundestrojaner.
Der Prinz von Katalanien. Schenkt er nur Geranien.
La 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 la.
Der Prinz von Patagonien.
La 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 la.
Verführt er mit Begonien.
La 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 la. Doch Ritter Rost, der war nicht ganz bei Trost. Er schenkte Böhm eine Rose in der Dose. Er schenkte Böhm eine Rose in der Dose.
Schlesien,
la 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 la.
Die fuhr nur ab auf Frisien,
la 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 la.
Der Herzog von Kastilien. Lilien. La 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 la. Beglückte nur mit Lilien. La 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 la. Doch Ritter Rost, der war nicht ganz bei Trost. Er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Aus Tadschikistan.
La 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 la.
Der pflückte ständig Löwenzahn.
La 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 la.
Die Tulpen liebte allzumal.
La 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 la.
Ein Landgraf aus dem Senegal.
La 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 la. Doch Ritter Rost, der war nicht ganz bei Trost. Er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe, er schenkte Böe, er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe, er schenkte Böe, er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe, er schenkte Böe, er schenkte Böe eine Rose in der Dose. Er schenkte Böe, er schenkte Böe, er schenkte Böe eine Rose in der Dose.
Rock'n'Roll!
WTF.
Das kann Frank erklären, der hat's angeschleppt.
Ja, ich dachte mir, okay, wenn wir schon von Trojanern reden, können wir von Ohrwürmern reden, oder?
Arsch.
Oh. Was war das?
Das Lied?
Ja.
Ich glaube, Konstanz am Rechner.
Das hieß Ritter Rost, der Prinz von Katalanien.
Der Prinz von Katalanien.
Genau.
Der verschenkt Geranien. Ihr hört Chaos Radio 122, der Bundestrojaner ist unser Thema. Und wir telefonieren und telefonieren. Ihr könnt auch gerne die eine oder andere qualifizierte oder unqualifizierte Frage an unsere Experten stellen. Diese Experten bin nicht ich, sondern diese Experten sind Konstanze, Thorsten und Frank. Robin aus Heilbronn.
Jo, guten Abend.
Du hast, du hast deine eigene Theorie, ja?
Ja, was heißt Theorie? Das wäre ja einfach mal so aufgegriffen. Es ist ja noch nicht angesprochen worden, dass diese ganze Kampagne auch vielleicht irgendwo ein bisschen auf Einschüchterung der Bürger abzieht. Weil letztendlich, ich meine, das Medium Internet ist ja soweit präsent, dass ja der Staat jetzt auch sagen muss, okay, nicht aufmucken, sonst, ja, weiß man ja, hatten wir ja auch schon beim Lauschangriff so ein bisschen. Ich denke mal, da möchte man einfach, der Staat möchte so ein bisschen Kontrolle haben über das Medium. Ich zweifle einfach ein bisschen an den Argumenten von dieser Kampagne. Man sagt ja einerseits Terrorverdächtige ausfindig machen. Da frage ich mich, warum man das Ganze eigentlich so großartig ankündigt. Ich meine, die meisten Terrorfahndungen, die laufen doch wirklich unter verdeckter Hand. Wir wollen ja nicht die paar Terroristen, wenn es denn wirklich welche in Deutschland gäbe, wirklich vorwarnen, dass sie jetzt ihre Daten runterschaufeln. Außerdem sind die ja auch nicht blöd, die werden sich ja sicherlich anpassen. Ich denke mal, wir haben ja gesehen aus der Vergangenheit, die sind ja auch relativ gut organisiert. Und ich denke einfach, ja, das ist meiner Ansicht nach ein bisschen schwach. Dann,
also ich glaube aber eigentlich, dass ihnen blöd dazwischen gekommen ist. Also weil sie haben ja schon praktisch ohne gesetzliche Grundlage oder auf nur imaginierter gesetzlicher Grundlage bisher schon agiert. Und dann kam ihnen ja halt dieser Richter am BGH dazwischen, der gesagt hat, nö, dafür reicht einfach die gesetzliche Grundlage nicht aus. Mhm. Und dann ist ja tatsächlich jetzt die Diskussion entstanden.
Also praktisch geht der Streit darum schon über 10 Jahre. Also diese Juristen, die sich da so streiten, das ist sehr lange schon, geht auf eine alte Entscheidung von 1994 zurück. Ihnen ist quasi mit dem BGH-Urteil vom Februar diese Themen auf die Füße gefallen, ohne dass Sie tatsächlich wollten. Und natürlich haben Sie sich jetzt auch nicht gefreut, dass es diese Anfrage gab nach den Möglichkeiten, die die Geheimdienste haben in puncto Trojanern.
Ja, klar. Also
Sie haben keine Kampagne gestartet, sondern Sie mussten sich im Prinzip gegen die Kritik wehren.
Ja, gut, es war ja irgendwo klar, dass es dann wirklich so viel Medienaufmerksamkeit haben wird. Ich denke mal, damit war ein bisschen zu rechnen. Das ist einfach so vielleicht wirklich so eine kleine Botschaft, so nach dem Motto, Big Brother is watching you, weil die Argumente, also jetzt sagen wir vielleicht auch mal Gewaltverbrecher, wie ja bereits angesprochen werden, wurde, die planen das ja nicht wirklich im Voraus, vielleicht mit MS Project oder was weiß ich was alles. Das sind ja auch teilweise spontane Aktionen oder Affekthandlung. Also da sehe ich eigentlich auch nicht wirklich Argumente dafür, wie man jetzt zum Beispiel Gewaltverbrecher aufhalten sollte. Und was Kinderpornos angeht, das ist ja ein ganz, denke ich mal, schlagfertiges Thema. Da soll man doch bitte einfach wirklich, aber knallhart ohne Gnade gegen die Betreiber vorgehen. Und ich denke mal, dazu sollten auch ein paar Mittel sein. Und wenn jetzt die Länder hier international ein bisschen kooperieren, da gab es ja auch schon einige Erfolge, dann sollte das doch auch zu meistern sein, sage ich mal. Ich meine, andererseits hatten wir ja auch ganz wirksame Methoden wie die Rasterfahndung bei den Kreditkartenbesitzern. Das hat sich ja wohl durchaus als effektiv gezeigt. Also da hat ja der Staat schon...
Das hat's nicht.
Wie bitte?
Das genaue Gegenteil ist passiert.
Du meinst
also,
diese Aktion Mikado?
Genau.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Also ich jetzt ironisch gemeint, sage ich ja mal, ja, inwiefern jetzt das wirklich rechtlich okay war, das ist kann man jetzt sehen, wie man will.
Da wird doch gerade erst vor Gericht jetzt momentan erst festgestellt.
Das okay. Ironisch gemeint ist es natürlich, ja sicher, da war es effizient. Ja. Also es hat tatsächlich eine Wirkung gezeigt, sagen wir mal so. Also es hat eine Wirkung gezeigt und mit irgendeinem Trojaner wäre diese Wirkung wahrscheinlich nicht verbessert worden, im Sinne der Strafverfolgungsbehörden verbessert. Ja, mag gut sein.
Vielleicht mal ganz jetzt ein bisschen auch auf das Thema Terrorismus wirklich fokussiert. Also ich habe jetzt selber als Bürger jetzt von Deutschland, habe ich eigentlich keine Angst vor Terroristen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sobald ich mich jetzt von Terroristen unterdrücken lasse oder auch von dem Staat, der dann dieses Argument anwendet und dafür meine Freiheit, sage ich mal, ein bisschen einschränken lasse, dann habe ich ja den Terroristen, dann habe ich die Terroristen ja eigentlich schon gewinnen lassen, sage ich mal so, ja, weil die werden sich ja auch, weiß ich jetzt nicht, aber die würden sich ja auch einen Ast ablachen, sagen wir mal, wenn wir den normalen Bürger, der eigentlich jetzt nichts zu verbergen hätte oder so, wenn wir da die Freiheit dementsprechend einschreitet, dann hatten die ja auch an einer anderen Stelle Erfolg, sage ich mal. Ja, also letztendlich halte ich von der Kampagne jetzt nicht sonderlich viel. Ich sehe auch nicht wirklich, wie das jetzt großflächig technisch machbar sein soll, weil die Terroristen werden sich sicherlich anpassen und für die breite Masse ist es natürlich nicht geschaffen, aber ich denke mal, die Zeit wird zeigen, ob daraus jetzt was wird oder ob es dann letztendlich dann doch vom Bundesverfassungsgericht eingeschränkt wird. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, da muss man einfach abwarten. Es geht mir eigentlich nur mal wirklich um den Aspekt, dass man vielleicht wieder versucht, irgendwo den Bürger ein bisschen zu schikanieren, zu sagen, bloß nicht aufmucken. Und letztendlich ist es ja noch eine Frage der Zeit, bis jetzt die erste Software oder Hardware rauskommt, die dann sagt, ja, wir blockieren den Trojaner nur 1995 oder sowas. Also jetzt vielleicht mal von der anderen Seite ein bisschen gesehen. Ich meine, das ist, ob es sinnvoll ist oder nicht, ich halte es nicht so sinnvoll. Zur Anmerkung von dem Christian würde ich noch kurz sagen.
Christopher,
ja, genau, weil ich es ja auch live verfolgt habe. Ich denke mal, er hat einfach eine Meinung und das sollte man halt auch irgendwo respektieren, auch wenn es jetzt in mancher Ansicht vielleicht nicht ganz begründet ist. Aber ich denke mal, jeder hat halt seine Meinung und jeder hat halt auch sein Recht drauf. Ich meine, da kann man sich drüber aufregen, sollte man aber nicht, lohnt sich nicht. Ja. Also.
Da geht es gar nicht ums Aufregen, sondern es geht darum, dass, was ich eben schon mal gesagt habe, ich bin der festen Überzeugung, dass er falsch liegt. Und zwar absolut falsch. Und die Frage ist ganz einfach, wie lautet ein mögliches Argument dafür, ihm klarzumachen, dass er falsch liegt? Oder meinetwegen auch das Argument, mir klarzumachen, dass ich falsch liege.
Ja, ich denke mal, du liegst auf keinen Fall falsch. Das ist ja auf jeden Fall, man sieht ja, es ist ein sehr kontroverses Thema und ich denke mal, die Meinung dagegen überwiegen. Es war ja vielleicht auch mal nicht schlecht, mal jemand zu hören, der dagegen ist.
Ja.
Aber Ja, also auch wenn man jetzt sagen würde, die Argumente sind nicht vorhanden, aber ich denke mal, man kann jetzt manchen Leuten nicht wirklich in den Kopf reindrücken, nee, das ist was Böses oder so. Da hat halt jeder seine Meinung und ich denke, jeder hier hat auch ein unterschiedliches Level von technischem Wissen sozusagen. Ja, manchen ist vielleicht nicht bewusst, was für ein Spektrum das Ganze annehmen könnte, ja. Weil wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt den Bundestrojaner, auf was läuft das jetzt vielleicht in ein paar Jahren hinaus?
Das ist ja eigentlich. Ich glaube nicht, dass du da technischen Sachverstand für brauchst, um beurteilen zu können, dass es im Grunde darum geht, jedes einzelne Dokument, jede einzelne Datei, die sich auf deinem Computer zu Hause befindet, einfach mitzulesen.
Ja, doch, also ich glaube schon, dass man einen gewissen technischen
Sachverstand. Das kann ich meinen Eltern. Meine Eltern haben überhaupt keinen technischen Sachverstand, die haben noch nicht mal einen Anrufbeantworter.
Ja, aber du müsstest es ihnen erklären.
Ich würde einfach sagen, das, was die vorhaben, ist, sie wollen jede einzelne Datei, jedes einzelne Foto auf deinem Computer, der da im Keller steht, wollen sie sich angucken.
Aber Bezirke hat entgegnet, dass das ja auf gar keinen Fall passieren wird, weil sie werden nur mittels Schlagwörtern suchen. Und also wenn du deine Bombenbastelanleitung nennst, Liebesbrief an Uschi, dann werden sie darauf nicht zugreifen, weil das wären ja dann Privatdokumente.
Gut, das wird sich ja zeigen. Ne? Ich denke mal jetzt nochmal zu dem technischen Level. Ich meine, es gibt so viele Leute in Deutschland, die geben schon so viele Daten raus, ohne überhaupt den Umfang zu kennen. Ja, also gehen wir mal YouTube, Blogs oder sowas. Oder jetzt meinetwegen auch Leute, die dann irgendwelche Tauschbörsen am Laufen haben. Ich denke mal, viele geben da einfach unwissend Daten frei. Ja? Das ist ja auch nochmal ein technisches Verständnis, das vielleicht nicht da ist, weil sich manche doch nicht bewusst sind, was für einen großen Umfang das Internet halt hat. Ja, wenn man jetzt mal wirklich so weit gehen würde und sagen, okay, wir haben jetzt eine technische Grundlage, um Leute zu überwachen, ohne jetzt mal zu sagen, okay, jetzt genau auf die oder die, ob das jetzt rechtlich okay ist oder nicht. Ja, wenn wir jetzt in ein paar Jahren sich das so weit sensibilisiert hat, dass man vielleicht irgendwann mal sagt, okay, wir passen das Gesetz an, weil vielleicht doch erhöhte Terrorgefahr, von der ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beeindrucken lasse. Ja, also ich lasse mich jetzt von dem Terror nicht einschüchtern und bin auch nicht bereit, wenn es mal irgendwann so weit kommen sollte, mir meine Freiheitsrechte dadurch einschränken zu lassen. Weil wie gesagt, wenn ich es gibt ein Zitat, das ich in solchen Sachen gerne mal erwähne. Ich weiß nicht, ob ihr Benjamin Franklin kennt.
Ja, klar.
Genau, der hat ja mal gesagt, also es war einer der Gründervater der USA, er hat ja gesagt, he who would trade liberty for some temporary security deserves neither liberty nor security. Mhm. Übersetzt für alle, die nicht des Englischen mächtig sind, sage ich jetzt mal, also diejenigen, die wirklich bereit sind.
Übersetze es einfach.
Ja, also diejenigen, die bereit sind, Freiheit für temporäre Sicherheit aufzugeben, die verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.
Ja, wir haben
diesen Schatz. In diesem damit. Sinne, schönen Dank, Robin.
Ja, okay.
Gute Ciao. Nacht, tschüss. Und hallo, Axel.
Ja, hallo.
Tja, hallo. Schieß los.
Ja, ganz blöde Frage. Der Herr Bundestrojaner, nee, wie heißt der Mensch? Zirze oder Zirke?
Zirke.
Zirze, genau. Zirze war
das heißt, ne? Mal abgesehen, dass er mit seiner Prozentrechnung ganz schön daneben gehauen hat, wenn er erklärt, 99,99% müssen nichts befürchten, bleiben immer noch 8.300 Leute übrig.
Ganz schön viel für einen individualisierten Bundestrojaner.
Ne? Und jetzt geht's aber los. Er will das Ding individualisieren für jeden, oder das Ding muss individualisiert werden, vorausgesetzt, es wird es geben. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich ziemlich genaue Kenntnis über das Rechnersystem haben, in das ich eindringen will. Wo kriege ich denn die her?
Na, derjenige, den du durchsuchen möchtest.
Oder schicke ich vorher doch schon irgendwelche Sachen, wie gesagt, gezielte Angriffe auf den Rechner, auf die Reise, um rauszufinden, wie der Rechner reagiert und wie auch immer. Und ist denn in der Zeit zwischen der Ausspionierung der technischen Möglichkeiten des anzugreifenden Rechners und der Installation der der Überwachungstools nicht einfach so viel Zeit, dass eventuell der Kollege mal ganz schnell einen anderen Rechner verwendet hat und das alles nicht funktioniert? Also irgendwie habe ich so meine Zweifel. Oder kommen sie doch in die Wohnung, geheim, ohne mir das zu sagen, eine Art geheimer Hausdurchsuchung, untersuchen meinen Rechner dann ganz geheim und installieren das Ding sozusagen, solange wie ich nicht da bin.
Ja, aber wie wollen die das denn machen? Die haben das Passwort gar nicht, um das Ding zu booten.
Vielleicht kann Thorsten mal kurz
das einfach... Das ließe sich, denke mal, ich mal, mit einer eingelegten CD kriege ich so einen Rechner schon mal gebootet. Und wenn ich nicht das komplette Dateisystem verschlüsselt habe, kann ich doch vermutlich auch irgendwas einspielen.
Vielleicht kann Thorsten mal kurz erklären, wie das sozusagen heutzutage funktioniert.
Naja, also man kann schon Informationen sammeln über so ein System, aber das kann man nicht mit einem Schuss machen. Man kann nicht einfach mal nachgucken und weiß dann alles, sondern das ist eben eine Informationssammlung, die man über einen längeren Zeitraum betreiben kann. Aber das ist eben auch genau die Frage, ob dann eben, wenn der Trojaner dann endlich fertiggestellt ist, ob der Terrorist ja, sich dann nicht vielleicht einen ganz anderen neuen Computer gekauft hat, genau, mit ganz anderem Betriebssystem. Das ist halt einfach das, was die ganze Sache so unrealistisch macht. Man muss halt über einen extrem langen Zeitraum genau diese Informationen sammeln, denn man will ja nicht auffallen. Man kann sich diese Informationen schnell zusammensammeln, aber das ist auch auffällig. Ja. Der Terrorist kann sich ja auch jeden Tag in ein anderes Internetcafé setzen und zum Beispiel, weiß ich was.
Oder machen. Er könnte die Daten beispielsweise auf seinem Rechner zu Hause mittels Tonschuhnetzwerk sammeln, an den gar keiner rankommt. Von
also ich unterbreche euch ja nur ungern, aber es hört sich immer so an, als würde es den sogenannten Bundestrojaner gar nicht geben. Ja. Ja, es gibt ihn. Also es ist ja nicht so, dass sie ihn erst erfinden wollen. Er wird ja eingesetzt und das Bundesinnenministerium hat es auch schon zugegeben.
Ja, also gut, was sie da tatsächlich tun im geheimdienstlichen Bereich, also wenn ich jetzt mal von ausländischen Vorkommnissen auf Deutschland schließe, ist, dass sie da halt sich einfach Abteilungen von Leuten hingesetzt haben, die halt wissen, wie man Rechner aufmacht.
Die gehen halt gezielt gegen eine bestimmte Zielperson vor, aber die installieren nicht irgendein generisches Rootkit da auf dem Rechner. Ja.
Sondern die haben halt einfach einen großen Werkzeugkasten und nehmen halt, was passt. So.
Genau, und das ist eigentlich das, was wir unter dem Begriff Bundestrojaner in Zukunft verstehen müssen.
Das sind einfach die rechtlichen Grundlagen, die geschaffen werden, auch Kollateralschäden in Kauf nehmen zu können, ohne dafür belangt zu werden, weil mit Kollateralschäden entstehen einfach auch bei der Recherche. Ja. Oder, ich meine, selbst wenn du an deine Zielperson nicht direkt rankommst, die hat Freunde, dann gehen wir eben auf die Rechner natürlich. Von den Freunden. Die sind schlechter gesichert und da gibt es ein Vertrauensverhältnis zwischen den Leuten und den Rechnern. Und so, ne?
Geheimdienstliche Informationsbeschaffung ist ja nun nichts Neues. Also das ist ja keine Erfindung des Informationszeitalters. Die gab es ja auch schon früher. Da musste man das ja eher noch, sagen wir mal, genauer betreiben als heutzutage. Dass man dann sozusagen irgendwie das Umkreis beginnt zu untersuchen, Verknüpfungen beginnt zu untersuchen. Deshalb müssen wir ja schließlich jetzt auch lange Zeit unsere Telekommunikationsdaten sichern, damit man das ja auch lange genug noch untersuchen kann. Aber wie gesagt, ich habe so meine Schwierigkeiten immer noch damit, dass das wirklich so geheim geht, das Gerät, also diese Überwachungstool dann wirklich geeignet anzupassen. Und ich habe so meine Schwierigkeiten mit der Aussage des BKA-Menschen, dass er sagt, also wir suchen nach Schlagworten.
Ja, damit wollt ihr ja im Prinzip klar machen, dass sie keinesfalls in diesen von den Juristen Kernbereich der privaten Lebensgestaltung genannten sehr intimen Bereichen.
Was der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung ist.
Vor allen Dingen hat der Bundesinnenminister doch selbst irgendwo, den habe ich doch auf irgendeiner Pressekonferenz oder in irgendeinem Interview sagen hören, dass man natürlich die Liebesbriefe durchsuchen muss, weil natürlich die bösen Terroristen auch, weil die Terroristen natürlich wüssten, dass sie das nur in privater Post tarnen müssen.
Das hat er im Taz-Interview gesagt,
Von daher ist doch irgendwie entweder lügt da jemand oder jemand hat es überhaupt nicht begriffen.
Nein, man muss sagen, der Zierke saß halt in einem Kreis von Datenschützern im Grunde und war also auch in einer Verteidigungsposition und ihm fiel dann offenbar nichts Besseres ein oder seinen Einfluss daran, eben die Sache mit den Schlagwörtern anzubringen, um einfach von vornherein klar zu machen, nein, also sie machen da keinen datenschutzrechtlichen Schmu, sondern sie suchen eben nur nach Schlagwörtern.
Nur nach Nullen und Einsen.
Naja, also gut, ich fühle mich also eher wesentlich unsicherer als sicherer dadurch. Ich bin der Meinung, das ist eine der tiefgreifendsten Änderungen derzeit in dem Recht, in dem freiheitlichen Recht, was man mir vorhält, dass es existiert, was es seit der Erfindung oder seit dem Übergang für mich in dieses staatliche System gegeben hat.
Naja, nun ist doch aber der Plan, dass auch für diese Online-Durchsuchung ein Richtervorbehalt vorgesehen ist, sowie eine nachträgliche Benachrichtigung, wenn du jetzt als Betroffener abgeschnorchelt würdest. Wäre das für dich ein probates rechtsstaatliches Mittel?
Nein.
Weil?
Keineswegs. Weil ich mir einfach zu viele Gedanken mache, selbst wenn wir mal davon ausgehen, die Kollegen, Vorsicht, die Herren machen das richtig, oder Damen, wie auch immer, machen das richtig und sammeln also wirklich nur eine bestimmte Anzahl von Daten. Was sie daraus herauslesen, ist ja immer noch was ganz Spannendes. Nur mal angenommen, ich habe ja nun mal Physik studiert, also interessiert mich doch dieses und jenes beispielsweise auch über Waffentechnik.
Das Atombomben basteln.
Genau, lagert bei mir auf dem Rechner.
Der hat uns angerufen.
Oh ja, 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 ihr müsst
schön, jetzt werden also, wir alle abgeschnorchelt, weil du hier angerufen hast.
So ist es. Ihr müsst jetzt also dringend eure Kommunikation verbergen und woanders hin verlagern. Ja, sowas sammelt sich nun auf meinem Rechner. Die Frage ist, was passiert denn jetzt damit? Ist er denn jetzt der Meinung, ich bin der bitterböse Terrorist, weil ich irgendwie drei Webseiten darüber zusammengeklickt habe?
Guantanamo, Honey.
Oder weil ich das Buch vom Herrn Clancy im Schrank zu stehen habe, wo er es mal ziemlich ausführlich drin beschreibt, wenn ich den Kerl auch ansonsten ziemlich hasse. Ich habe da so wirklich meine Zweifel. Also daher, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die eine derartige Informationssammlung eine derart hohe Fehlerquote beinhaltet, dass es mir dabei ganz, ganz schlecht wird, wenn ich an deren Umsetzung denke.
Danke, Axel.
Ja.
Gute Nacht, ciao.
Gute Nacht, tschüss.
Und wen haben wir? Meine Güte, wir haben jede Menge. Wir schalten nach, auch Berlin, ausnahmsweise mal. Obwohl, Axel war ja auch in Berlin. Peter aus Neukölln. Peter?
Ja? Hallo.
Der ist schon weg. Peter?
Nee, hallo.
Ah, dann sag doch was.
Ja, hier, ich höre euch.
Sprich, du bist dran.
Jo, im Radio. Ja, mein Stichwort. Ich hatte es einem Redakteur gesagt, dass ich jetzt eigentlich so die in der Diskussion, die ich jetzt auch schon ziemlich detailliert mitverfolge, schon länger, noch nicht aufgetaucht ist, nämlich Sabotage. So, erstmal ganz pauschal.
Also, kannst du mal ein Beispiel geben?
Ja, also wie ich den Bezug, ist weniger Beispiel, nämlich Bundestrojaner, der wird ja nun, sag ich mal, auf meinem Rechner installiert. So, und damit wird er ja in einem gewissen Maße beeinflusst. Sprich, ein bisschen Performance geht flöten, ein bisschen Sicherheit geht flöten. Ist jetzt auch gar nicht entscheidend, wie viel, sondern nur die Tatsache halt solche. Das heißt, wer sowas rechtlich machen darf, will, Konjunktiv, braucht das Recht dazu, Sabotage zu verüben. Jetzt mal ganz pauschal gesagt. So.
Aber der Zirke sagt doch, dass sie gar nicht hacken und dass die Trojaner alle gar keine Malware sind, gar keine gefährlichen Hacker-Tools, sondern einfach nur ja, dazu da sind, die Sicherheit in diesem Land zu erhöhen. Das sind alles ganz normale Computerprogramme.
Die freundliche Bundessuchmaschine auf deinem Rechner.
Ja. Ja gut, soweit zur Theorie, ja. worauf ich raus will, ist ja sozusagen dieser Aspekt, dass da jetzt ein neues juristisches Feld aufgetan wird, nämlich, dass eben dieses Recht theoretisch eingeräumt werden müsste, wenn dieses gesetzlich erlaubt werden sollte, müsste das die Erlaubnis zur Sabotage erteilt werden, weil es das ja faktisch ist.
Ja, also, es werden auf jeden Fall Daten manipuliert und das ist ja eigentlich auch ein Punkt, der juristisch
manipuliert, sondern mein Rechner wird beeinflusst.
Da gibt es halt die einschlägigen Straftaten im Computerstrafrecht, das ist halt Manipulation von Daten, Ausspähen von Daten,
okay, Entschuldigung,
Überwinden von ja. Sicherheitseinrichtungen. Also sie würden sozusagen die gesamten Katalogstraftaten des Computersicherheitsstrafrechts de facto den Ermittlungsbehörden freistellen, so wie sie heute irgendwie mit Blaulicht bei Rot über die Ampel fahren dürfen. Ja. So, das wäre halt tatsächlich die Folge. Die interessanten Nebenaspekte, das hast du ja schon angesprochen, ist natürlich zum Beispiel, was passiert denn, wenn sie auf dem Weg zu meinem Rechner halt noch andere Rechner beschädigen? Oder was passiert zum Beispiel, wenn sie das Ding inkompetenterweise auf einem Rechner installieren und der dabei irgendwie abstürzt und das zufällig meine Firmendatenbank und ich bin irgendwie für 2 Wochen out of business und dergleichen Dinge mehr. Also man begibt sich da irgendwie auf ein, sagen wir, auf ein juristisches Feld, was hochgradig heikel ist. Wenn sie mir irgendwie bei der Hausdurchsuchung meinen Computer beschlagnahmen, dann habe ich halt irgendwie in gewissem Umfang halt irgendwie Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren und von denen ein Backup zu kriegen und dergleichen Dinge mehr.
Aber du weißt, was passiert.
Genau, wenn sie aber hingehen und mir bei einer heimlichen Durchsuchung mein Computersystem kaputt machen, dann geht natürlich eigentlich erstmal mindestens von einem Computerangreifer aus. Ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt anfange zurückzuhacken? Und also, dergleichen Dinge mehr.
Sollen wir vielleicht mal ganz, ganz generell sagen, dass, wo der Unterschied liegt zwischen einer normalen Hausdurchsuchung und dieser sogenannten Online-Durchsuchung.
Es wundert mich, dass das bisher noch keiner angesprochen hat, dass man das mal direkt miteinander vergleicht. Was für Rechte hat man bei einer normalen Hausdurchsuchung? Genau. Welche Rechte kann man hier gar nicht wahrnehmen?
Ja. Also zunächst mal ist es ja so, dass das natürlich keine verdeckte Maßnahme ist, weil man ja schon deshalb, weil sie bei einem klingeln, darüber Bescheid weiß. Man braucht natürlich auch für eine Hausdurchsuchung einen richterlichen Beschluss, sprich, es wird richterlich zuvor geprüft, ob die Maßnahme eben geeignet ist und notwendig und zumutbar.
Oder Gefahr im Verzug.
Oder Gefahr im Verzug, richtig. Aber das wäre ja eine Eilrichterentscheidung. Und als nächstes hat man das Recht, sich einen Zeugen zu nehmen, damit man eben von einer dritten Person bestätigen lassen kann, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und zum Beispiel eben nicht eine Tüte Koks platziert wird, sondern dass man eben noch jemand hat, jemand anderes, der zuguckt.
Und kann ich in dem Moment, wo die bei mir vor der Tür stehen und sagen, hier Hausdurchsuchung, sagen, bitte warten Sie, bis mein Zeuge hier ist?
Hm. Ja, genau. Das geht.
Ja. Und man erhält zum Beispiel danach auch ein Protokoll. Ja, auch praktisch. Ja.
Also wenn es Ihnen zu lange dauert, dann holen Sie halt noch irgendjemand von der Straße oder den Nachbarn oder so.
Ja,
dass ein Zeuge dabei ist, dass das formale Requirement erfüllt ist. Aber in der Regel, wenn Sie jetzt irgendwie nicht bei dir irgendwie 25 eingesperrte, irgendwie minderjährige Prostituierte vermuten, dann sind Sie schon durchaus willens, irgendwie darauf zu warten, dass dein Anwalt auftaucht.
Man muss sich das nicht so vorstellen wie im Fernsehen, ja, dass da irgendwie die schwer Bewaffneten da eindringen, sondern das ist eher eine ruhige Aktion. Sie beschlagnahmen eben, was sie beschlagnahmen wollen und gut. Und man kriegt vor allen Dingen nachher ein Protokoll, sodass es eine dokumentierte Sache ist. Und hier ist es eben so, dass dieser Begriff Online-Durchsuchung zwar irgendwie suggeriert, da würde jetzt auch eine Durchsuchung stattfinden, aber ganz grundsätzlich ist es eine andere Maßnahme. Zum einen ist es eben heimlich und zum anderen ist es auch eine dauerhafte Maßnahme. Und zwar dauerhaft in dem Sinne, dass es eben nicht eine Momentaufnahme ist, also wo sie eben einmal in die Wohnung kommen, mitnehmen, was sie wollen, sondern dass es eben ein Programm ist, was auf jeden Fall eine Weile auf meinem Rechner ist. Wie immer die Selbstauflösungssequenz dann da aussehen wird und ob es die geben wird, auf jeden Fall ist eine dauerhafte Maßnahme.
Ja, aber die kann es doch gar nicht geben. Also ich meine, das Ding kann sich doch nicht selbst auflösen.
Doch, du kannst schon.
Ja, natürlich kann sich das löschen, aber woher will das Ding denn wissen, dass es jetzt genau die richtigen und genug Erkenntnisse gesammelt hat?
Ja, wenn es ein Trojaner ist, kann es ferngesteuert sein.
Okay, aber dann brauchst du keine Auflösungssequenz.
Das ist jetzt nur so ein Schlagwort. Also,
Entschuldigung, ich wollte nur...
Das ist ein neues Buzzword.
Also das darf sich, glaube ich, irgendwie nicht so sehr an den Dingen, die dieser Herr, der sich seinen Fachbeamten vielleicht mal etwas mehr Zeit zuwenden sollte.
Okay, lustig war, dass der Professor Fitzmann...
Aber das ist doch, Entschuldigung, ich habe da nochmal die Frage. Was ist mit diesem Mann, was ist mit diesem BKA-Chef los? Ich verfüge auch nicht über großartig technisch Sachverstand, sondern was ich anwende, ist simple, wahrscheinlich nennt man das Logik. Also...
Naja,
kann also, der noch nicht mal das oder will der noch nicht mal das? Also entweder, ich meine,
wieso sein Job bei dieser Veranstaltung war halt Propaganda zu verbreiten, dafür ist er der BKA-Chef.
Na, der ist der BKA-Chef dafür, dass er Verbrechen aufklärt, die begangen werden.
Also genau,
dafür wird er von meinen Steuergeldern bezahlt und nicht dafür, dass der Mist erzählt. Entschuldigung, ich stehe schon wieder auf. Ich mache jetzt mal mein Mikrofon zu.
Nein, also diese Veranstaltung, also wenn man jetzt von dieser Bundestagsveranstaltung bei den Grünen, also das war ja eigentlich ein Expertengespräch ausgeht, da muss man einfach sagen, dass der BKA-Chef dort eine sehr inhaltsreiche Litanei abgelassen hat über alle möglichen Bedrohungen, die uns in Zukunft also irgendwie alle bedrohen werden eben.
Werden alle sterben.
Also sein bestes Schlagwort war eigentlich, dass man das Internet ja jetzt eigentlich gar nicht mehr Internet nennen sollte, sondern virtueller Dschihad. Also man muss sich vorstellen,
dass er... Das hat er nicht gesagt, oder?
Doch, das hat er gesagt, ich habe mir aufgeschrieben. Virtueller Dschihad. Also der Punkt ist, dass einfach, er hat ganz viele verschiedene Szenarien, also es war nicht nur Kinderporn und organisierte Kriminalität, sondern er hatte auch gleich noch Geldtransfers, fremde Geheimdienste, Rechtsextremismus, er hatte Bomben, er hatte Phishing, er hatte Anschlagsplanungen, Selbstmordattentate und Pädophile. Mehr kann man sich schon kaum noch in der kurzen Zeit, die er gesprochen hat, irgendwie reinbringen. Also er hat einfach versucht, ein großes Potenzial an tatsächlichen Straftaten dahin zu malen, so als Streckenszenario, um dann klar zu machen, so, und jetzt brauche ich dringend dieses ganz wichtige Tool.
Wer kontrolliert den BKA-Chef?
Am Ende wahrscheinlich wirklich nur das Bundesverfassungsgericht wieder, wenn der Bundestag ihm zuhört.
Ich hätte auch gerne noch einen zweiten Punkt. Ja?
Na, raus damit.
Nämlich für den Christopher.
Ja, das Argument.
Das Argument genau. Was ich jetzt auch ableite sozusagen aus dieser Sabotagegeschichte. Nämlich, dass, so wie ich ihn verstehe, hat er irgendwie so die Idee von so einer Art idealen Staat. Das heißt, dass das sind alles irgendwie die vertrauenswürdige Leute, also Polizisten etc., PP, Politiker und so weiter, die alle das machen, was in den Gesetzen drin steht, um ihm da irgendwie zu schützen. Ja. So.
Also das ist im Prinzip
vergleichsweise naiv.
Ja, das ist genau die Denke, die auch Zirka an den Tag legt. Also zunächst ist mal jeder verdächtigt. Das ist sozusagen diese Herangehensweise.
Du meinst, das ist genau entgegengesetzt dem, was der BKA-Chef annimmt. Also für den BKA-Chef ist jeder verdächtig, für Christopher ist jeder erstmal unverdächtig.
Hm? Genau. Also das ist natürlich einfach auch eine Haltung, die man gegenüber Menschen einnimmt.
Weil ich meine, wenn ich jetzt heute zum Beispiel wieder Nachrichten höre, gut, jetzt war es halt von der Siemens war einer korrupt, okay. Vor einer Woche war es halt einer hier aus dem Amt oder was weiß ich. Ich meine, das sind Menschen, ne? Die werden bestochen, die sind korrupt und die machen Schweinereien. Die gibt's überall. Die gibt's in der Politik, die gibt's beim Polizisten, die gibt's beim Verfassungsschutz. Also einfach zu glauben, ich gebe denen einfach mal so Macht in die Hand. Die dürfen da einfach mal so schnüffeln und so. Und naja, die werden schon das Richtige machen. Ist einfach nur naiv. Also dieses, ich habe nichts zu verbergen, heißt, ich verberge so lange nichts, bis ich irgendwie auf die Fresse krieg, weil doch der Falsche irgendwie die Information gekriegt hat über mich.
Ich habe nichts zu verbergen, heißt im Grunde auch, ich habe echt ein armes Leben. Also.
Ja, ist einfach nur naiv, ne? Weil es gibt immer irgendjemand, der irgendwas gegen mich haben will. Egal, ob ich jetzt deswegen muss ich nicht kriminell sein oder irgendwas Böses getan haben, sondern einfach nur, kann einfach nur der Nachbar sein, der irgendwie andere Meinung hat oder was weiß ich wer. Oder jemand hat dummerweise irgendwo Einfluss bekommen. Ne?
Oder du gehst zur Musterung und versuchst dich ausmustern zu lassen. Da gab es doch auch letztens so eine Meldung, dass Musterungsdaten vom Kreiswehrersatzamt an Krankenversicherungen gegangen sind.
Echt?
Wo man, wo eben rauskam, dass, ich meine, da gehen die Leute hin und versuchen sich krank zu stellen und zu sagen, ich bin zwar erst so und so viele Jahre alt, aber mein Rücken und meine Knie sind schon so kaputt oder meine Leber oder was weiß ich nehme Drogen und was ich. Und das kriegen heutzutage Krankenversicherungen.
Die müssen nur einen kleinen Gebührensatz zahlen und dann erhalten sie die gewünschte Information.
Aber man hat ja nichts zu verbergen.
Dann können sie halt ablehnen, die Versicherungspolice auszuzahlen im Schadensfall.
Naja, das ist im
meine super. Sind ja noch
das heißt, meine Krankenversicherung weiß im Zweifelsfall, dass ich damals das Kreiswehrersatzamt beschissen habe, als ich gesagt habe, meine Knie seien kaputt.
Oh, wird doch schlimm mit der Lebensversicherung.
Und ihr macht ja jetzt noch Beispiele, wo ihr selber irgendwie gemauschelt habt. Funktioniert da genauso andersrum.
Ja, stimmt.
Jemand,
ja,
der einen Vorteil verspricht, weil er selber eben von eurer Ehrlichkeit profitieren will. Mhm. So rum. Und zu eurem Nachteil natürlich.
Ja.
So
rum.
Das. So.
Danke, Peter.
Genau.
Bitte. Und gute Nacht.
Danke euch. Ja.
Ciao.
Tschüss.
Fritz.
Blue Moon.
Chaos Radio 122 ist hier. Konstanze, pass auf, mein Zeichen heißt so viel wie nicht jetzt. Ne? Das, hörst du das? Ja, das ist falsch. Ne? Mach mal aus. So. Was gibt's da zu lachen?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Was gibt's dazu? Dürfen wir mitlachen?
Nee.
Okay, nee, dann dürfen wir nicht.
Ich übe halt noch
Du übst
noch.
So, jetzt legst du dein Wunschlied bereit.
Ja?
Bereit. Jetzt hebe ich meine Hand.
Ja.
Auf mein Zeichen, habe ich ja eben gesagt. Mhm. Also Hand heben heißt Achtung.
Ja.
Jetzt tun wir einfach mal so, als würde gerade das Jingle
heute
so auslaufen.
Gerne als Anfänger.
Als würde das gerade das Jingle so auslaufen. Das macht jetzt mal der Thorsten. Thorsten, machst du jetzt mal bitte. So. Nee, mal. Chaos Radio 122, der Bundestrojaner ist unser Thema.
Okay, let me tell you the name of my dick.
Das war nicht schlimm. Ich liebe dich, Konstanze. Was hast du gesagt?
Ich dich auch.
Immerhin habe ich dir dabei in die Augen geguckt.
Evil dick. I have
it sounds and looks a little bit like this. Come in, baby. Hey, baby. Come in.
Radio 122. Die Drogenabhängigen haben ihre Drogen genommen. Genau. Der junge Herr, der hier diesen entsetzlichen Husten hat, der selbstverständlich nicht vom Rauchen kommt, sondern eine chronische Bronchitis ist, die er sich irgendwann mal eingefangen hat, als er in einem kalten Baggerloch schwimmen war, ist jetzt auch wieder hier im Studio. Der Bundestrojaner ist unser Thema. Und wer ist denn am Tille? Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen gucken, wer hängt denn schon lange in der Leitung? Der Rainer. Hallo Rainer.
Bin ich jetzt in der Leitung?
Du bist dran, ja.
Jo. Ich muss schon sagen, ich habe hier über eine Stunde lang das Telefon über am Ohr gehabt und ich habe schon einen steifen Nacken.
Echt? Also warum hast du nicht mal das Ohr gewechselt?
Das habe ich natürlich gemacht.
Ah, ja.
So, na los, dann hast du jetzt die Chance.
Dann kriegst du jetzt genau 30 Sekunden Zeit.
Oh. Das finde ich unfair. Christopher, habt ihr auch so lange quatschen lassen? Habt ihr nicht eine Stoppuhr
20 Sekunden?
Jetzt sag doch erstmal, was du wolltest.
Genau.
So, zum Christopher mit dem Politikvertrauen. Da kann ich nur eins sagen. Gesamtdeutsche jüngere Geschichte, da hat man für einen schlechten Witz Konsequenzen gehabt. In der Gesamt-DDR oder in der DDR damals hatte man für einen schlechten Witz auch mit Konsequenzen zu rechnen. Wie sieht es heute aus? Das wäre von der Geschichte lernen. Zur anderen Sache, ob man dem Staat noch vertrauen kann. Auf der einen Seite haben wir hier den Wirtschaftsraum EG. Die nationalen Grenzen sind abgebaut. Und jetzt haben die so viel Angst vor allen Bewohnern der EG-Zone, dass wir alle Terroristen sein können, dass wir überwacht werden müssen. Dieses Beweisrecht ist da, glaube ich, irgendwie umgekehrt worden. Oder dieses Verdachtsrecht. Wir sind ja alle schuldig. Und nicht unschuldig. Dann die Sache ist mit der, wie ihr den vielleicht überzeugen könnt oder wie ihr ihm nochmal einen Denkanstoß verpassen kann. Mhm. Er scheint ja sich irgendwie auch mit Informatik ein bisschen auseinandergesetzt zu haben. Und da stelle ich mal, ein bisschen technisch. Mhm. Und die Information an sich ist ja neutral. Es ist die Frage, wie ich die Schablone anlege, wer die Schablone anlegt und wer sagt, was falsch oder richtig ist.
Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Also wer definiert die Norm, nach der du bestraft wirst, de facto?
Ja. So, und ob man den Politikern vertrauen kann, es gab hier in Berlin letzte Wochenende in einer Zeitschrift einen ganz kleinen Artikel, Seite 30, so in der Innenseite oder irgendwo, nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest, dass angeblich 400 oder 600 Politiker hier in der Bundesrepublik von der Staatsanwaltschaft überprüft werden. Man könnte dazu sagen, Vorteilnahme im Amt oder Bestechlichkeit. Hm. Ach, so viel zum Staat.
Habe ich nicht mitbekommen. Weißt du noch, wo du das gelesen hast?
Tagesspiegel, Sonntagsausgabe.
Sonntagsausgabe.
Naja, gut, aber auch für Politiker gilt, dass sie unschuldig sind, solange bis sie verurteilt sind.
Also. Naja, also ich meine, wir hatten ja schon mal die sozusagen den Ansatz zu sagen, denn so Politiker haben ja notorisch nichts zu verbergen, weil sie sind ja Politiker sozusagen, ja. Menschen des öffentlichen Rechts, aber viele von ihnen sind ja eigentlich Problempolitiker und so als Problempolitiker ist man ja eigentlich, hat man eine gewissermaßen höhere Kriminalitätsneigung als der Rest der Bevölkerung. Aber leider habe ich dazu irgendwie keine Daten gefunden. Insofern muss ich das nachher nochmal raussuchen.
Ja, aber Schäuble hatte das anständig.
Ja, den nehme ich doch ab.
Der hat ja auch noch nie den Bundestag
genommen. Darf ich mal zu dem Mann im Rollstuhl was sagen?
Bitte was?
Darf ich mal zu dem Mann im Rollstuhl was sagen?
Zu Wolfgang Schäuble, dem Bundesinnenminister, meinst du?
Ja. Mhm. Der Mann ist doch, hatte doch vor kurzem mal gefordert, oder seit kurzem kommt wieder häufiger die Forderung auf, dass man die Bundeswehr auch im Inneren einsetzen will.
Ja, das ist ja ein Projekt von 10 Jahren schon. Das will er ja schon seit Jahren.
Da fragt man sich, wer wen schützen soll. Die Bundeswehr, die Politiker, damit die weiterhin das Volk betrügen und ausnutzen können, um sich von dem Konzern bezahlen zu lassen, wie es ja bei einigen Politikern anscheinend der Fall zu sein scheint, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. So, und wie Information oder wie manipuliert wird, möchte ich euch beiden oder euch allen mit dem Christopher nochmal den Spiegel vors Gesicht halten. Es ging da eine ganz kurze Momentaufnahme, eine hitzige Diskussion mit dem Konas. Die Frage ist, wart, egal wer das ist, war ja der Christopher oder wart ihr bei dem Konas, habt ihr mit ihm gesprochen oder wart ihr in der Zeit, als der Konas irgendwo im Ausland war? Keiner von euch als Partei. Er war durch die Berichterstattung als Redakteure, so wie sich das anhörte, für mich pro Konas. Und Christoph hatte da gegenüber seine Bedenken.
Mhm. Christoph hat eigentlich deutlich gemacht, dass er findet, dass sich der Murat Konas einfach in den falschen Kreisen bewegt hat und dass er deshalb mit Strafe rechnen muss. So hat er eigentlich argumentiert.
Ja, er war aber, solange er unschuldig ist, also für den Angeklagten, pro Konas, und er war dagegen, wenn ich jetzt so polarisieren darf. Mhm. So, und damit ist quasi das doch für euch auch ersichtlich, wie ihr der Information und der Filtrierung von Informationen unterliegt. Keiner von beiden Parteien war real bei dem Konas dabei. Keiner kann sagen, genau durch eigene Beobachtung und eigenes Erleben, was da passiert ist.
Ja, sicher, das Argument kannst du immer bringen. Also ich muss schon voraussetzen, dass ich dem, was er eben dort ausgesagt hat, ich ihm glaube. Also dann kannst du immer sagen, ich bin bei den meisten Dingen im Leben nicht dabei, sondern erfahre es eben durch die Medien, in diesem Fall durch den Untersuchungsausschuss.
Ja, können wir denn, ich gehe jetzt nicht Untersuchungsausschuss, sondern in die Medien, können wir denn den Medien überhaupt noch glauben?
Ja.
Also wir sind auch in den Medien. Also.
Ja, können wir, genau. Wir sind nämlich auch, wir sind gerade die Medien. Und
Teil der Medien.
Egal, jetzt gerade sind wir die Medien. Und du kannst sie nicht über einen Kamm scheren. Du kannst nicht sagen, ja, ihr seid ein Teil, dem glaube ich, aber dem Rest nicht. Darum kann ich den Medien nicht glauben. So funktioniert das nicht. Und ich glaube sehr, sehr wohl, und dass du den Medien noch glauben kannst. Da wird sehr viel Mist gebaut. Da wird sehr viel Schindluder getrieben. Da wird sehr viel nicht berichtet. Da wird auch sehr viel, da fließen sehr viele Zuwendungen, auch mittelbare Zuwendungen, die dazu führen, dass bestimmte Berichterstattung stattfindet, bestimmte Berichterstattung nicht stattfindet. Aber alles in allem kannst du den Medien, zumindest denen, für deren Unabhängigkeit du qua Rundfunkgebühren bezahlst, so weit trauen, dass eine Berichterstattung über Murat Konas bestimmt nicht in irgendeiner Form tendenziös ist. Das ist eher das, was wir hier machen, gefärbt, tendenziös. Aber das kannst du. Ja.
Und, ich habe da meine Bedenken.
Ja, dann bring mal einen begründeten Zweifel vor und sei nicht einfach misstrauisch.
Ihr wollt doch auch das Misstrauen mit eurer Sendung und dem Thema.
Ich möchte einen begründeten Zweifel dafür hören, dass du den Medien nicht vertrauen kannst.
Einem konkreten Beispiel.
Genau, begründeten Zweifel. Und nicht, da ist einmal gelogen worden. Das ist das, was wir mit Wolfgang Schäuble machen. Wir sagen, Wolfgang Schäuble ist ein Lügner. Der hat nämlich den Deutschen Bundestag belogen, als es um die Parteispenden ging. Und darum vertrauen wir ihm nie wieder. Das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit, dass wir das tun.
Naja, wir haben Roland Koch, der hat zweimal gemacht.
Noch nicht mal das ist ein begründeter Zweifel eigentlich. Sondern das ist einfach nur Misstrauen aufgrund von was weiß ich was. Es ist immer sehr leicht zu sagen, naja, den Medien kann man nicht vertrauen, naja, die Politiker sind alle korrupt.
Moment. Hm? Die Kritik. Es ging bei Christopher da so ein bisschen den Angelhaken zu finden, dass er sich mal so ein bisschen kritisch überdenkt. Und bei mir ist es auch die Kritik. Es ist jetzt ein ganz heißes Eisen. Ich möchte da nicht in ins Detail gehen. Wenn hier in Deutschland, in den Medien berichtet wird, dann ist das über die bösen Nazis, in Anführungsstrichen. Ja, sind nicht alle Nazis und es sind auch nicht alle Neonazis. Aber bei dem Verhalten, dass der Staat an den Tag legt, dass er die Unzufriedenheit des Bürgers fördert, ist es doch kein Wunder, wenn immer mehr Leute sich überlegen, rechts zu wählen.
Doch, ist es. Es ist ein Wunder. Nämlich jeder, der die NPD wählt, ist ein Nazi. Jeder, der die NPD wählt, ist ein Rassist. Er wählt nämlich eine Partei, die Rassismus als ihre Aufgabe sieht und in ihrem Programm stehen hat. Das hat nichts mit Protest zu tun, sondern das hat was mit einer Haltung zu tun.
Ich habe als Bürger keine Alternativen.
Das ist mir egal. Wenn die Alternative Rassismus heißt,
Das ist eine Unterstellung von dir.
Wenn du die NPD wählst, dann heißt für dich die Alternative Rassismus. Ganz einfach. Die NPD ist eine Partei, die rassistische Parolen propagiert. Und wenn du sie wählst, bist du ein Rassist. Ganz einfach.
Moment. Bitte ich nochmal wegen dem Beispiel. Keine der Parteien stellt irgendwie eine inhaltliche Alternative dar für mich. Dass ich sagen kann, ich will jetzt endlich mal einen Grundlohn haben.
Ist Rassismus für dich eine inhaltliche Alternative zu allem, was du sonst hörst?
Es ist in Anführungsstrichen. Es wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, meine Stimme dadurch so zu äußern, dass ich sage, ich bin mit dem, was bisher alle anderen Parteien machen, nicht einverstanden und deshalb würde ich wählen. Ob ich jetzt mit dem Inhalt dieser Partei einverstanden bin, ist eine ganz andere Sache.
Dann unterstelle ich dir sogar Dummheit, mein Lieber. Dann unterstelle ich dir Dummheit, Rainer. Wenn du das wählst und es ist dir egal, was die für Inhalte haben, einfach nur um deinem Protest Ausdruck zu verleihen, dann solltest du vielleicht lieber gar nicht wählen gehen. Weil dann bist du nämlich nicht in der Lage, dir eine Meinung zu bilden, die zu einer Wahlentscheidung führt.
Meine Meinung ist, dass ich keine Alternative habe und kritisch gegenüber dem ganzen System bin.
Und das kann man mit Rassismus ganz prima hinkriegen, ne? Einfach mal ein bisschen Ausländer verdreschen.
Du schiebst mich in eine Rassismus-Ecke.
Ja, wenn du NPD wählst, dann bist du mit rassistischen Parolen einverstanden. Ganz einfach. So einfach ist das. Wenn ich Grün wähle, dann nicht für uns, für alle. Die NPD, ja? Liest dir durch, was die NPD möchte, guck dir an, was die NPD äußert, da ist Rassismus drin. Wenn du es wählst, dann machst du dir Rassismus zu eigen. So einfach ist das. Da kannst du dich auch überhaupt nicht rausdiskutieren, weil du meinst, das hätte irgendwas mit Protest zu tun.
Dann gehe bitte auf die Straße und frage den einen oder anderen Menschen, was er von der Politik oder vom Staat hält. Der Bundestrojaner ist jetzt für euch medientechnisch, umsatzfördernd für die Hörer, eine Möglichkeit, einen Aufreißer zu finden.
Das habe ich nicht verstanden.
Du meinst, Fritz macht sich jetzt irgendwie einen dicken Umsatz plus, weil er den Bundestrojaner ins Programm nimmt? Wie meinst du das?
Für euch als Thema, das ist interessant. Ihr habt selber gesagt, dass ihr sehr viele Anrufe habt. Ich habe selber eine Stunde warten müssen, um bei euch ranzukommen.
Worauf willst du gerade hinaus, Rainer?
Das ist Chaosradio. Was hier Umsätze angeht.
Also wir haben halt ein inhaltliches Thema, was wir rüberbringen wollen. Also was willst du jetzt sagen?
Von denen ihr ausgeht, dass die interessant sind und dass die euch eine Anzahl von Zuhörern bereitet. Genau.
Natürlich, wir möchten Leute primär informieren und ihnen vielleicht gegenüber den Informationen, die sie sonst aus den Medien haben, eine Alternative anbieten. Also wir versuchen halt, das Thema möglichst umfassend darzustellen.
Aufklärung.
Gut, nur ist bei der Aufklärung, das ist jetzt noch eine Frage gekommen, ist jetzt da überhaupt mal im konkreten technischen Detail von eurer Seite als Information rübergekommen, wie man sich jetzt dagegen schützen kann, weil angeblich Bär steht da ja schon und wird eingesetzt. Es sei denn, ich habe jetzt nicht richtig hingehört. Gibt es von euch eine Anleitung oder habt ihr bisher das gemacht, wo für den normalen Bürger, der von EDV, von Computern kein Wissen hat?
Ja, da hat Thorsten vorhin gesagt, dass jemand, der sein System regelmäßig patcht, immer die neuesten Softwareversionen benutzt und wahrscheinlich sogar noch einen Router laufen hat, wo eine Firewall drauf ist, was die meisten Leute, die zumindest WLAN zu Hause haben, machen, dass bei denen sowieso kein Durchkommen ist für so einen Bundestrojaner. Zumindest naja, so, wie sie sich das jetzt gerade vorstellen.
Nein,
so
aber verstanden. Nein,
das
stimmt
nicht. Das hat er so nicht
gesagt. Wie gesagt,
so
verstanden. Du weißt ja nicht, ob es da eventuell noch Sachen gibt, die dein Betriebssystemhersteller nicht weiß oder du nicht weißt. Also okay. ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Man kann den Angriffsvektor natürlich deutlich verkleinern und die Chance verringern, dass man davon leicht betroffen wird. Man stellt Angreifern oder eben dem Staat ein paar Hürden mehr auf.
Die Frage ist, gibt es überhaupt eine so simple Lösung, wie Rainer sie jetzt gerne hätte?
Ja klar, Stecker ziehen. Ja. Also einfach einen Rechner, also wenn du halt Informationen hast, von denen du nicht möchtest, dass sie da rankommen, dann betreibst du die auf einem Rechner, der keine Netzwerkinterfaces hat, also nicht ins Internet oder in irgendwelche sonstigen Netze gehen kann, weder über Modem
noch über Ethernet
noch über WLAN und verschlüsselt die Daten auf der Festplatte. Dann bist du
gut, dann müsste ich aber auch, um ganz sicher zu gehen, nachher meine Funkmöglichkeit aus dem Computer ausbauen,
ja, oder nicht? Korrekt. Das ist der Fall.
Ja. Musst du abwägen.
Also das ist halt, wenn du halt, also so, also im, sagen wir, im hochparanoiden Bereich, wo Leute damit rechnen müssen, dass sie einen wirklichen ernsthaften Angriff von Seiten eines Geheimdienstes ausgesetzt sind, ist es tatsächlich so, dass die dass die Informationen, die besonders wichtig sind, nicht auf Computern verarbeitet werden, die irgendeine Verbindung zum Internet haben. So, das ist halt einfach Air Gap ist da halt, also Luftspalt zwischen dem bösen feindlichen Internet und dem Computer ist da das Einzige, was funktioniert.
Gut.
Keine schöne Aussicht,
ne? Die Sache nochmal zurück mit dem Wählen, von wegen nicht wählen. Wenn der größte Teil der Bevölkerung von der Bundesrepublik mit der Politik nicht einverstanden wäre, dann müssten alle Leute nicht mehr zur Wahl gehen.
Richtig. Weil bevor sie eine rassistische Partei wählen, müssten sie das tun. Ja, ganz genau.
Damit die bestehenden Parteien keine Legitimation mehr haben und weiter zu
haben sie trotzdem.
Bearbeiten.
Ja, so. Richtig. Richtig. Vor allen Dingen, wenn das das einzige ist, was verhindert, dass Rassisten an die Macht kommen, dann sollte keiner mehr wählen gehen. Richtig. Aber dann gehen eben die Freunde der Rassisten wählen und dann kommen die an die Macht. In diesem Sinne, guten Abend, Rainer.
Guten Abend.
Tschüss. Tschüss.
Michael Ballack,
Ronaldinho,
Arne Friedrich,
Raul, Niro Klose,
David Becker,
Sebastian Schweinsteiger,
Jens Lehmann,
Lukas Podolski,
Totti, Robinho.
Die großen Fußballer von jetzt haben auch mal ganz klein angefangen. Und mit Fritz kann man heute schon mal die großen Fußballer von morgen sehen.
Fritz präsentiert den Nike Premier Cup.
Das Fußballturnier Deutschlands bester C-Jugendmannschaften.
Mit den C-Jugendkickern von Hertha BSC, Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg
und 13 weiteren Teams.
Der Nike Premier Cup.
Jetzt schon die Fußballstars von morgen sehen.
Ostersamstag und Sonntag, jeweils ab 9 Uhr auf dem Olympiagelände direkt am Berliner Olympiastadion.
Mehr Infos fritz.de.
Deutschlands beste C-Jugendmannschaften beim Nike Premier Cup.
Der Eintritt ist frei.
Fritz.
Und das hört man.
Um 12:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Grischa Sedelke.
Das iranische Staatsfernsehen hat Aufnahmen einer britischen Soldatin und ihrer ebenfalls festgehaltenen Kameraden ausgestrahlt. Die britische Regierung bezeichnete die Ausstrahlung der Aufnahmen in einer ersten Reaktion als inakzeptabel. Premierminister Blair sagte, die iranische Führung müsse begreifen, dass sie sich in völliger Isolation befinde. Satellitendaten belegen nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums, dass die Marineangehörigen nicht in iranische Gewässer eingedrungen sind. US-Präsident Bush hat dem russischen Präsidenten Putin Gespräche über den umstrittenen Raketenschild angeboten. Er sei bereit, Russland über Details des Abwehrsystems zu informieren. Das teilte die russische Regierung mit. Putin habe seinerseits dem US-Präsidenten die Bedenken Russlands gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Polen dargelegt. Die Spitzengespräche der Großen Koalition zum Thema Mindestlöhne sind beendet. Nach der Runde im Kanzleramt gab es keine Erklärung, da Vertraulichkeit vereinbart worden war. Damit blieb offen, ob sich Union und SPD in dem koalitionsinternen Dauerkonflikt angenähert haben. Die SPD will gesetzliche Mindestlöhne für weitere Branchen durchsetzen und über das Entsendungsgesetz regeln. Die Union lehnt verbindliche Mindestlöhne entschieden ab. Im Sport Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Abend ihr Testländerspiel gegen Dänemark mit 0:1 verloren. Und Basketball. Cup-Verteidiger Alba Berlin ist im Viertelfinale des deutschen Basketballpokals ausgeschieden. Alba unterlag mit 69:74 bei Rheinenergie Köln.
Wetter.
In der Nacht gibt es ein paar Wolken, regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 1 Grad runter. Am Tag wird es wieder sonnig, allerdings können mehr Wolken durchs Sendegebiet ziehen. Dazu vereinzelt kann es auch mal regnen, das Ganze bei maximal 17 Grad.
Verkehr.
Der Verkehr Fritz, Berlin-Marzahn, die Märkische Allee ist zwischen der Kreuzung Pölchow-Straße und wie? Pölchow.
Was ist hier los?
Pölchow.
Pölchowstraße
heißt. Pölchow.
Wie heißt sie jetzt?
Pölchowstraße.
Was hast du gesagt?
Nee, mir fehlt ein E da drin, deshalb
ist gerade nicht hingehauen. Pölchow gesagt?
Ja, genau, Pölchowstraße.
Ponchowstraße. Pölchowstraße. Das ist die Straße mit diesen komischen Regenjacken.
Okay. Öffentlich-rechtliche Sendedisziplin. Die Märkische Allee ist zwischen Kreuzung Pölchowstraße und der Kreuzung Allee der Kosmonauten in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Grischa. Vielen Dank, Konstanze. 12:58.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt oder... Blue Moon.
Wie hieß noch gleich diese Straße?
Wir haben es jetzt nochmal.
Wir haben intensive Recherchen betrieben.
Pölchowstraße.
Pölchow. Soll ich einen Ari nochmal einschalten, damit auch die Autofahrer
schon kriegen? Nee, ich glaube nicht.
Was hast du gesagt?
Also Pölchowstraße.
Ist das das, was Johannes B. Kerner macht?
Genau.
Ah, ja.
Pölchowstraße.
Pölchow.
Pölchowstraße.
Chaos Radio 122. Der Bundestrojaner in der Pölchowstraße ist unser Thema. Chaos. Super Blende Konstanze.
Super Blende Konstanze. Konstanze ist die Blendengöttin des Abends. Ja. Wohingegen wir Jungs hier nur russische Industrieblenden hinkriegen. Da macht Konstanze Premiumblenden.
Wenn ihr jetzt so übertreibt, dann
russische Industrieblenden aus Kanonenstahl. Mhm. Genau.
So, sind ja schließlich im Osten, nicht wahr?
Genau. Wohingegen die Konstanze, die macht Acme-Blenden.
Oh. Wenn ihr jetzt so übertreibt, dann glaube ich euch das nicht. Ich glaube euch auch keiner am Radio.
Nappaleder-Blenden sozusagen.
Ah, ja.
Hallo Martin.
Hallo.
Aus Donauwörth.
Ja.
Das ist in Bayern, oder?
Ja, ein ganz, ganz doofes Kaff.
Was machst du da? Komm da weg.
Ja, werde ich auch bald.
Gut. Dann darfst du jetzt mitreden.
Das geklärt haben.
Gut, wunderbar.
Du hast doch nicht unbedingt einen bayerischen Dialekt.
Ja, ich weiß, ich komme auch nicht ursprünglich aus Bayern. Ich komme nicht aus eurer Gegend.
Ach so.
Ja, ich bin zwangsweise hier runtergezogen.
Ein Rucksack-Bayer.
Ja, so nett war.
Du bist runtergezogen, weil es hier keine Arbeit gibt hier.
Nee, nicht deswegen, weil meine Eltern da früher runtergezogen sind und die haben sie im Hieb geschliffen.
Aber gut, will das nicht. Aber mal deine Privatgeschichten beiseite.
Ja, ach, es war gerade so gemütlich.
Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Was ich sehr interessant finde, zum Beispiel bezüglich der staatlichen Kontrolle. Das wird auch immer extremer. Als erstes sind sie angekommen und haben gemeint gehabt, ja, wir tun jetzt auf alle internetfähigen Rechner erstmal eine GEZ-Gebühr draufschmeißen. Dann wissen wir zumindest schon mal, wer alles einen Rechner hat mit Internet. Dann können wir da unsere Trojaner-Programme draufschmeißen. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Und ja, so geht das immer weiter. Und dann neuerdings mit dem Japan, mit dem Torpong, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo die Leute gezwungen wurden, einen Code einzubauen, damit sie dann eine Hintertür aufmachen, dass sie da reinkommen und wissen, wer was von wo surft. Gut, Kinderpornografie, ganz klar. Da sollte man schon gegen agieren, aber und da sind auch viele Geschichten aufgetaucht. Zum Beispiel habe ich davon mal gelesen, dass die da nicht nur an Kinderpornografie rangegangen sind, sondern auch andere kriminelle Taten mit aufdecken haben wollen.
Naja, ich will mich ja ganz sicher nicht als Verteidigerin von Kinderpornografen aufstehen, aber also es ist halt im Grunde so, dass sie ewig immer über Schwerkriminalität geredet haben.
Ja,
und eben, rein strafrechtlich fällt Kinderpornografie nicht darunter.
Das ist,
halt nur besonders widerlich insofern.
Also es ist moralisch halt immer, schon sehr verwerflich.
Ist halt immer ein guter Türöffner. Ne?
Ja.
Was denkst du, was die Motivation, also die eigentliche Motivation dahinter ist? Weil, einfach hinter diesem, was du beschreibst, so, dass halt einfach so eins nach dem anderen kommt, irgendwie Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort. Was glaubst denn du, weswegen diese Innenpolitiker das tun?
Das ist eine gute Frage.
Das
ist schwer zu beantworten, weil ich glaube, die machen das so kompliziert absichtlich, damit da niemand so wirklich durchsteigen kann. Also zumindest sieht es fast so aus. Würde ein schöner Anhaltspunkt für Datenspionage einfach sein. Dadurch, dass wir jetzt den Bundestrojaner im Gesetz quasi verankern, können sie dann natürlich Firmen wunderbar ausspionieren. Ach, ihr habt eine Firma, das habe ich gar nicht gewusst. I'm sorry, jetzt haben wir halt ein paar Daten gehabt, weil sie zurückhaben, lol. Also.
Ja, also mein Problem ist immer, wenn man so mit diesen Politikern spricht, so dann oder auch denen einfach mal ein paar Aufsätze und so von denen liest, die jetzt also nicht so irgendwie Tagespropaganda sind, sind die meisten von denen jetzt nicht strunzdoof, so, also sondern die haben ja durchaus häufig eine Motivation, wo man ihnen mal unterstellen kann, dass sie neben Machterhalt möglicherweise auch noch irgendwie zumindest irgendeine Art von Interesse verfolgen, so, also irgendeine Vision haben, weswegen sie Dinge tun, so. Und was ich halt irgendwie versuche zu verstehen ist, wieso versuchen die tatsächlich einen Überwachungsstaat zu bauen, ohne sozusagen diese Abwägung, für die sie ja eigentlich sozusagen bezahlt werden und für die sie gesetzlich verpflichtet sind, irgendwie auch nur im Ansatz durchzuführen. So. Also, weil Chili war jetzt relativ einfach, der hat jetzt einfach einen Batzen Kohle irgendwie von der Biometrieindustrie bekommen.
Na, ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel erzählen von unserer Übergabe von diesem Bundestrojaner. Wir hatten da so einen gebastelten Bundestrojaner auf der CeBIT. Wir haben ja versucht, diesen Bundestrojaner letzten Dienstag an den Verfassungsschutz NRW, also von Nordrhein-Westfalen, zu übergeben. Und da wir vorher hingegangen sind...
Ihr habt ein Pferd gebastelt?
Ja. Kann man im Netz sehen, das ist ein schönes Bild, ja.
Du musst einfach gucken, ist bei der Wikipedia-Eintrag für Bundestrojaner hat auch das Bild.
Ist ein Spielpferd, wo wir dann schwarz-rot-gold angestrichen haben, hat einen schönen Bundesadler bekommen und den wollten wir übergeben an den Verfassungsschutz.
Das ist ja allerliebste.
Und da, weil wir die Aktion vorher angekündigt haben, weil wir die am Stand ja auch nicht überfallen wollten, haben wir halt vorher die Gelegenheit benutzt, also Andi und ich, mal mit diesen beiden Leuten vom Verfassungsschutz zu reden. Und ich denke, man merkt da doch sehr deutlich, dass die ganz ernsthaft glauben, woran sie denken, weil der Punkt ist der. Er hat sofort argumentiert mit dem Worst-Case-Szenario, er hat gesagt, so, jetzt stellen Sie sich aber mal vor, also wir hätten vor 9-11, also vor den Anschlägen mit Hilfe unseres Bundestrojaners diese schrecklichen Anschläge verhindern können. Das ist die Denkweise dieser Leute. Ja,
Hast du gesagt, haben sie aber nicht?
Nee, da kam noch ein lustiger Witz, weil Andi hat ihm entgegnet, ob sie denn wirklich an diese 9-11-Theorie da glauben. Und der hat sich da. Und der hat sich da leider verplappert und gesagt, nein, da glauben wir auch nicht dran. Also war halt sehr lustig, weil er sich halt verplappert hat und dann gesagt hat, nein, natürlich nicht. Und dann mussten wir erstmal alle lachen. Also
das BKA glaubt nicht an die 9-11. Der Verfassungsschutz glaubt nicht an die 9-11-Erklärung.
Wir gehen mal davon aus, dass es eine Privatmeinung
ist. Ja, richtig. Wir wissen, eine sehr Privatmeinung. Aber hier sieht man die Szenarien, die sie aufbringen, wo sie auch tatsächlich, also zumindest war das mein Dafürhalten, tatsächlich glauben, dass sie mit ihren Tools da irgendwie was machen können.
Gut, also, glauben tun sie das mit Sicherheit. Also ja. Grundlos werden sie das auch nicht machen. Allerdings bezweifle ich, dass die Leute das nötige Verständnis und das nötige Wissen aus dieser Materie überhaupt haben, weil wie du schon gesagt hast, bezüglich den Routern. Wenn du einen Router hast und da halbwegs vernünftig den eingestellt hast, dann kommen die damit nicht weit.
nee, warte mal. Also da hast du das Argument, weil Thomas von Jebach hat schon missverstanden. Ich will es dir ganz deutlich sagen. Auf deinen Rechner kann wohl ein Bundestrojaner, wenn sie wirklich wollen. Also du musst nicht glauben, dass wenn du da mal eine kleine NAT-Firewall hast und die Patches immer artig einspielst, dass du nicht betroffen sein kannst.
Ja, gut, man kann seine Sicherheitsmechanismen, die man sich da installiert, auch falsch interpretieren. Also das ist ganz oft der Fall.
Seitdem es Windows 98 SE kam, habe ich sowieso kein anderes Betriebssystem drauf. Also XP kommt auf mir auf keinen Rechner drauf.
Und das ist ja super, umso älter das Betriebssystem, umso mehr Sicherheitslücken sind eh bekannt. Das ist gar nicht mal so schlecht für den Bundestrojaner.
Natürlich, 98 ist nicht schlecht, allerdings habe ich halt den Vorteil, dass ich unter XP einiges mehr sehe als unter 98 einiges mehr sehe als unter XP. Zumindest ich als Programmierer.
Also wir empfehlen ja freie Betriebssysteme.
Ich finde. Oder das, ja. Oder ich finde ja Vista. Ich finde ja Vista super.
So klingt die neue Windows Vista Fehlermeldung. Da muss man sich nicht groß umgewöhnen.
Fritz! Und das hört man.
Dachte ich mir, kann man mal spielen, so ein Jingle.
Ja, den hast du auch letztens sehr oft gespielt.
Echt? Habe ich schon?
Ja.
Oh Mist. Habe ich auch zentrale Helm gegessen
gespielt? Nee, ich fand ihn trotzdem lustig.
Okay, ja, dann ist gut. Soll ich mal zentrale Helm gegessen spielen? Den finde ich auch ganz geil.
Was hast du denn? Okay.
Nee, ist in Ordnung. Macht mal weiter Bundestrojaner hier. Hier geht es ja um wichtigere Sachen als Jingles.
Naja, ob man das wichtig ist, ist immer so eine Sache. Wenn man es nicht verhindern kann, ist es nicht so wirklich wichtig.
Nein. Noch haben sie nicht mal einen Gesetzentwurf. Also möglicherweise.
Aber ich denke, sie setzen es schon ein.
Ja, sie setzen das ein, weil der Verfassungsschutz natürlich rechtlich andere Grundlagen hat. Weil sie einfach also von Geheimdiensten her mehr dürfen.
Ja, leider. Ist denn schon was bekannt, wo sie es eingesetzt haben? Oder?
Bei dir.
Nee, das haben sie natürlich so deutlich nicht gesagt, aber das Bundesinnenministerium hat zugegeben, dass es einige Einsätze gab. Und irgendwie, dann hat auf so einer Pressekonferenz der Generalbundesanwalt nochmal gesagt, dass seit geraumer Zeit, ich zitiere, erfolgreich mit dem Instrument des heimlichen Abziehens von Daten auf fremden Computern mittels spezieller Software gearbeitet wird. Also sie haben es halt einfach mal zugegeben, aber sicherlich in sehr kleinem Rahmen.
Abziehen können sie, wie in Neukölln.
Ja, abziehen, hab schon.
Ja, das fehlt auch wirklich. Also wie es in den USA mit dieser Website ist, wo sie es veröffentlichen, was sie denn damit wirklich gemacht haben. Weil wenn sie es gemacht haben, dann ist es ja eigentlich wurscht, dann können sie es ja veröffentlichen. Weil es ist ja passiert. So wild wird es dann
soll
ja nicht mehr
sein. Auch verpflichtend werden, dass nachher die Betroffenen, also wenn die
Maßnahme
abgeschlossen ist, dass die eben dann benachrichtigt werden, wie bei der Telefonüberwachung auch.
Ja, aber es ist ja nicht öffentlich.
Man
sieht nicht, was die damit anstellen.
Bei der Telefonüberwachung machen sie es halt schlicht nicht. Also das ist halt, wie die Studie vom Max-Planck-Institut feststellt, war die Zahl ein Drittel oder sowas?
Ach, es waren noch weniger.
Also jedenfalls in einer verschwindend geringen Anzahl der Fälle von Telefonüberwachung machen sich hinterher überhaupt die Mühe, irgendwie tatsächlich mitzuteilen.
Obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind.
Also in der Regel machen sie das halt nur dann, wenn es halt zum Prozess kommt und es ohnehin offenbar wird.
Ja weil die Anwälte dann die Akten sehen können.
Das habe ich, ein Freund von mir hat das Problem auch schon mal gehabt. Der wurde auch von der Polizei telefonisch überwacht, aber der hat da bis heute noch nichts bekommen, keinen schriftlichen.
Woher weiß er, dass er überwacht wurde?
Die haben das
dem Telefon so geklickt.
Nee, das nee. Der war dann bei der Polizei, musste Aussage machen. Und da haben sie dann das Tonband von ihm vorgespielt, von der Aufnahme. Da haben sie gesagt, hier, schauen Sie, hören Sie mal. Und dann haben die da dieses Handygespräch mitgeschnitten.
Nee, meinst du nicht? Nee, das hat er dir nur erzählt.
Nein, das weiß ich. Deswegen war der auch dann vor Gericht und hat dann schon seine Strafe abbekommen. Gut, der Herr kann natürlich auch lügen, ganz also, klar. Nee. Aber ich glaube ihm halt, von daher.
Warum nicht? Also. Sie müssen es ja eh im Prozess müssen sie ja eh dem Anwalt zur Verfügung stellen. Insofern, warum nicht irgendwie zum Einschüchtern des Verdächtigen benutzen?
Okay.
Eben. Das ist ein gutes Druckmittel, wenn man da sagen kann, ja, wir haben ja alles in denen mitgehört, also können Sie mal wieder weiter auspacken.
Genau, Ihr Freund nebenan hat schon ausgesagt.
Genau, der alte Trick,
ja. Genau. Eben oder so.
So machen sie es ja immer.
Ja, das stimmt.
Martin, vielen Dank.
Ja, kein Ding.
Gute Nacht.
Und schöne Nacht noch.
Tschüss.
Ciao.
Ihr guckt alle so, als ja, dann gehe ich weiter ans Telefon.
Naja, also man muss schon sagen, dass die Ermittlungsbehörden auch nicht bluffen dürfen, wie sie Lust haben. Wir wollen mal noch zuletzt, wir wollen noch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, den wir nicht vergessen wollen, wie die Zeit uns hier abläuft. Also müssen wir dringend noch über 202c reden.
Ja, genau. 202c, ja, Thorsten. dringend. Was ist das?
Na, das Anti-Hacker-Tool-Gesetz, was da jetzt auch groß...
StGB 202c oder was?
Genau.
Ah, ja, okay.
Nee, ich glaube, das ist die Strafprozessordnung.
StPO?
Ja, nicht das Strafgesetz. Nee,
das Strafgesetzbuch.
Ja?
Ja, StPO wäre der falsche Ort.
Ah, okay, Strafgesetzbuch, okay.
Ja. Ja, wonach eben auch unter Strafe gestellt werden soll, Hacker-Tools und Schadsoftware zu besitzen, zu entwickeln, zu vertreiben und so weiter. Abgesehen von dem ganzen... Problemen, die für so eine IT-Sicherheitsindustrie sich da so auftun, also Virenhersteller und so weiter, kann man sich natürlich genauso gut fragen, wie der Staat diesen Trojaner entwickeln möchte mit Leuten, denen er eigentlich verbietet, sich mit der Thematik überhaupt auseinanderzusetzen und daran zu forschen und zwangsläufig selber auch Hacker-Tools, Schadsoftware und so weiter auf der Platte zu haben, beziehungsweise schon lange solche Software entwickelt zu haben. Das ist sehr widersprüchlich. Und ich meine, wenn der Staat erzählt, unser Bundestrojaner ist hier keine Hacker-Software, weil die macht ja nichts kaputt. Wir dringen nur in Computer ein und zerstören nichts. Also ist es keine Hacker-Software. Dann kann man diesen Spruch auch auf Leute von uns anwenden, die professionell in der Branche tätig sind und solche Tools auf der Platte haben. Wir machen ja nichts kaputt. Wir decken nur Sicherheitsprobleme auf und so weiter.
Also der Hintergrund dieser Hacker-Tool-Verbotsgeschichte ist der folgende. Es gibt da die EU-Cybercrime-Convention, nach der halt bestimmte Dinge im Computerstrafrecht nur geregelt werden sollen. Und eine davon ist unter anderem halt dieses diskutierte Verbot des Besitzes und der Herstellung und der Verbreitung von, sagen wir mal allgemein gesprochen, Schadsoftware, also Software, die zum Einbruch in Computer verwendet werden könnte und so weiter und so fort. Und in dieser EU-Vorlage steht explizit drin, dass in der Umsetzung dieser Vorlage eine explizite Ausnahme für Forschung, Entwicklung und Tests drin sein soll. Das heißt also, man soll halt solche Software besitzen und herstellen dürfen, wenn man sie halt dazu verwendet, um seinen eigenen Rechner zu testen. Sprich, der Besitz von solchen Werkzeugen soll halt eigentlich nur strafbar sein, wenn sie tatsächlich verwendet wird. Also wenn tatsächlich ein Angriff stattfindet, der halt irgendwie ohnehin strafrechtlich zu würdigen ist. So.
Ich sag mal, schwammig formuliert
ist. Genau. Und die momentane gesetzliche Regelung ist eigentlich bei weitem ausreichend dafür. In Umsetzung dieser Geschichte ist halt ein handwerklich extrem unsauberes Gesetz entstanden, das, wenn man es wörtlich interpretiert, tatsächlich den Besitz und die Verbreitung und die Herstellung von jeglichen Computersicherheitswerkzeugen in Deutschland illegalisieren würde.
Es ist aber erst ein Entwurf, also ist ja noch nicht durch.
Das ist halt ein Entwurf, der jetzt diskutiert wird. Der ist zum Glück irgendwie vom Bundesrat. Der Bundesrat hat gesagt, nehmen wir es nochmal in die Ausschüsse. Und momentan wird es halt im Rechtsausschuss beraten. So Leute von uns waren da halt auch in den entsprechenden Anhörungen und so weiter. Und die Industrie stellt sich da mittlerweile auch auf die Hinterbeine und sagt, also das geht aber nicht, weil dann können wir in Deutschland keine Computersicherheitsforschung mehr machen. Also dieses ganze Thema Computersicherheit, Angriff auf Computer von staatlicher Seite, von privater Seite und so weiter, befindet sich da gerade in so einem Gesetzgebungslimbo, wo halt offensichtlich keine klare Linie drin ist. Also es gibt da halt offensichtlich keine Kompetenz in dieser komischen großen Koalition, die halt mal sagen wollen, okay, wir machen das jetzt mal real-weltskompatibel, sondern sie haben da halt irgendwelche komischen Vorstellungen und versuchen die irgendwie durchzupeitschen, ja. Und also der im Endeffekt, der Worst Case wäre halt irgendwie Bundestrojaner kommen, Sicherheitsforschung in Deutschland wird verboten. Dann haben wir A, einen schlampig programmierten Bundestrojaner und B, irgendwie keine Sicherheitsindustrie mehr in Deutschland.
Ja, oder sie müssen sich halt immer die Bundestrojaner-Programmierer von sonst wo auf der Welt holen, weil in Deutschland findet ja die Forschung nicht mehr statt.
Genau, Bangalore.
Ja, da wo die größte englischsprachige Programmierer-Community sitzt.
Ach echt?
Ja, die haben mehr als die Amis. Hammer, oder?
Ja, das ist wirklich der Hammer. Wir kommen langsam zum Ende. Haben wir noch einen Punkt, den wir noch haben wir noch?
Wir müssen dich noch ein bisschen bejubeln, Holgi.
Oh ja, jubeln.
Ja, genau. Wir müssen dich noch ein bisschen bejubeln.
Nee, das müssen wir nicht.
Doch. Nein, das unbedingt. Wir nicht. Wir müssen nämlich unseren Hörern mal eine ganz schlimme Mitteilung machen. Ich bringe es nicht über die Lippen.
Chaos Radio 122, also diese Sendung hier ist meine letzte Sendung, also mein letztes Chaos Radio. Denn die Karawane zieht weiter, neue Aufgaben treiben mich an neue Gestade. Ich werde in einer anderen Stadt einen weiteren Job übernehmen und dieser Job, also in Frankfurt am Main, um genau zu sein, und dieser Beruf, diese Aufgabe, dieser Job, den ich da übernehme, der verhindert es sowohl logistisch als auch inhaltlich, dass ich mich am letzten Mittwoch im Monat hier in Potsdam versammle, um mit euch zusammen oder wer auch immer vom Club dann da ist, um das Chaos Radio zu machen, das Chaos Radio weiterzumachen. Das heißt, ich verabschiede mich nach 7 Jahren.
Und wer meckert dann die Nazis an?
Von denen könnte ich mir die Telefonnummern schicken, dann komme ich da rum. dann treffe ich mich mit denen alleine und unbewaffnet und dann gucken wir mal, wie hart die Jungs
werden. Du könntest deine Sendung mit der Chaos-Radio-Sendung zusammenschalten.
Ja, also wir haben die Sendung zusammenlegen.
Zusammenschalten?
Ja, ich meine, wir haben ja schon vorgeschlagen, dass er einfach Chaos-Radio sozusagen ferntelefonisch moderiert und wir uns dann einfach die Hörer teilen. Du kriegst dann so ein paar Brandenburger Nazis rübergeschaltet und du kriegst...
Nein, ich will ihn noch sehen.
Ich schalte so ein paar hessische Unionsmitglieder.
Genau, wir kriegen so ein paar hessische Unionsmitglieder und dann machen wir eine schöne Videokonferenz.
Das ist doch
hübsch. 2007 soll das doch wohl hinzukriegen sein, oder nicht?
Du meinst, wir sollten immer am letzten Mittwoch im Monat eine Leitung legen und das Chaos Radio bundesweit verbreiten, ja, sozusagen.
Da sind wir schwer dafür.
Das ist, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee.
Er hat ja gesagt.
Nee, ja sagen kann ich dazu nicht, weil ich nicht die Hoheit über die Leitung, also über das ARD-Leitungsnetz habe. Aber was ich machen werde, ist, ich werde meinen beiden Chefs, nämlich dem hier und dem beim Hessischen Rundfunk, genau das vorschlagen.
Oh yeah.
Oh yeah.
Dann habt ihr nur das Problem, dass ihr hier die erste Stunde, weil in Frankfurt meine Sendung um 23 Uhr immer erst anfängt, dass ihr hier die erste Stunde irgendwie überbrücken müsst.
Ein paar Nazis beschimpfen müssen, das kriegen wir schon hin, ja?
Das ist kein Problem.
Genau, dann könnt ihr ja sowas machen wie, weiß ich nicht, die Windows-Hotline.
Ja, so das Übliche. So
verarschen.
Hörerservice heißt das doch, ne?
Hörerservice, genau, Hörerservice heißt das. Ja, es war schön. Also es waren so ziemlich genau 7 Jahre. Ich habe im Februar 2000 angefangen.
Mhm.
Ja.
Tja.
Und ich mache das auch nicht gern. Also, danke für alles, danke für die schöne Zeit. Vielleicht hören wir uns dann ja doch nochmal wieder.
Also, genau.
Ich probiere das. Ich werde das auf jeden Fall vorschlagen.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendeinen anderen Moderator gibt, der so ein
bisschen. Den gab es ja auch schon mal. Ne? Also, ja, Johnny Häusler hat das mal gemacht. Zwischenzeitlich, wenn ich da mal keine Zeit hatte, hat der Kollege Max von Malotki das gemacht. Das war dieser Bärtige, weißt du?
Es ist auch als Einspringen gut, aber das ist halt irgendwie die perfekte Kombination. Wir erwarten doch einige Einträge im Wiki von euch, dass ihr auch mal was zu sagt.
Genau.
Dankeschön.
Und wenn ihr zufällig aus dem Sendegebiet des Hessischen Rundfunks zuhört, dann wisst ihr, wohin eure Postkarten schicken müsst.
Es geht weiter mit dem Night Flight und Martin Petersdorf. Im Studio verabschieden sich Konstanze, Thorsten, Frank und Holgi.
Danke, auf Wiedersehen.
Schönen Tschüss. Abend.
Tschüss. Gute Nacht.
wish to leave a record of your call, please state your message in the sound of the tone.